bla bla. Menschen und Orte, Freizeit und Kultur, Traditionen und Innovationen. Seit über 12 Jahren präsentiert das Himmelblau-Magazin die Schokoladenseiten Oberbayerns und Tirols. In Form seiner brillanten Reportagen zeigt Himmelblau, warum sich das Leben in alpenländischen Gefilden so heimelig anfühlt. Doch der Platz ist begrenzt in so einem Heft und die Welt drumherum so reich an Geschichten. Darum haben wir dieses Spin-off ins Leben gerufen. Himmelblabla, der Podcast zum Magazin. Quasi Sahnehäubchen, Aperitif, Vor- und Nachspeise zugleich. Diese Folge wird präsentiert von Stravanza, dem Modelabel mit frechen Prints, lässigen Schnitten und der Extraportion bayerischem Charme. Ja, ein unglaubliches Willkommen, liebe HörerInnen des Himmelblabla Postcast. Sind wir hier bei der Post, weil wir beide gelbe Pullover anhaben? Nein, Sie sind hier richtig beim Himmelblabla Podcast. Hier zur 15. Folge. Unglaublich, es fühlt sich an wie eine Art Jubiläum. Mein Name ist Katie und mir gegenüber sitzt heute mal wieder der unglaubliche Christian. Christian ist Mitbegründer des Himmelblau-Magazins, freischaffender Copywriter und Autor sowie Herrchen einer ganz bezaubernden Hundedame namens Penny Lane. Auf die Frage, was Glück eigentlich bedeutet, hat er kürzlich für einen Post des Himmelblau-Magazins auf Instagram ganz zauberhaft geantwortet. Nämlich liebt er den Moment am Morgen, in dem er glücklich und zufrieden mit seiner Penny Lane und seiner lieben Partnerin auf einem Teppich sitzt und dann wird erstmal kräftig gekuschelt. Und das finde ich unglaublich schön. Ich möchte gerne mehr solcher Geschichten und Gewohnheiten hier präsentieren oder hören, auch von euch da draußen, liebe Hörer und Hörerinnen. Also teilt sie mit euch, wie ich finde, Christian, das ist eine ganz schöne, wunderschöne Geschichte eigentlich, so in den Tag zu starten. Und hiermit die Frage, hast du dich heute schon ordentlich wach gekuschelt?
Hallihallo, liebe Katie. Wir machen das tatsächlich jeden Morgen. Dieses Ritual, manchmal länger, manchmal kürzer, je nachdem, wie schnell wir es aus dem Bett geschafft haben. Manchmal dudelt er ganz schön lang, das Bayern 3 Classic, und manchmal kürzer, und je nachdem. Dann versammeln wir uns auf dem Teppich und krallen uns im Kreise.
Nice.
Das ist total schön. Aber bevor ich mehr von meinem Kuscheln erzähle, darf ich dich vielleicht auch erst einmal willkommen heißen.
Herzlich gern.
Herzlich gern. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, die Wissenschaft behauptet.
Nein.
Es existiere kein Perpetuum mobile. Ich behaupte, die Wissenschaft hat Katrin Faber noch nicht kennengelernt. Denn meine dauerpfiffige Podcast-Kollegin ist der lebendige Beweis für die Existenz jener mythischen Konstruktion, die, einmal in Gang gesetzt, nie wieder aufhört, ihr Tagwerk zu verrichten. Bitte schön, ihr lausigen Physiker mit euren Gesetzen der Thermodynamik. Schaut doch mal hin, wie die Marketing-Spezialistin, die Sängerin der Rockband Mulberry Sky, die Mutter zweier schnuckliger Miezekätzchen namens Loki und Luna, niemals müde wird, sensationelle Ideen auszubrüten. Und zwar unabhängig davon, wie viel Energie diesem Hochleistungsgehirn zugeführt wurde oder in welcher Form. Ob Pommes mit Ketchup, Avocadobrot mit Banane oder Pizza mit Bohnen, der Output an Kreativität übersteigt stets den Input an Kalorien.
Oh Gott.
Das ist nicht nur für mich gut, sondern für uns alle. Denn vor allem Katies Kopfgeburten und ihrem daraus entspringenden Tatendrang ist es zu verdanken, dass diesem Podcast nie die Themen ausgehen, der Gesprächsstoff jeder Folge für Stunden und Tage reicht und unser Instagram-Profil sich zu einem fidelen Füllhorn aus Lach- und Sachgeschichten entwickelt. In der Hauptrolle die personifizierte Ideenschmiede, unser Himmelblabla Perpetuum mobile, Katrin Faber alias Catherine von Bruce. Einen wunderschönen guten Nachmittag.
Ah, Christian,
hast du dein Wochenende verdaut?
Erstmal möchte ich gerne sagen, wir sollten einfach wirklich jeden Tag so eine Podcast-Aufnahme machen, weil ich fühle mich immer so geschmeichelt von deinen Begrüßungen. Das ist mir schon fast ein bisschen unangenehm.
Wir können eigentlich nach den Begrüßungen einfach auch immer aufhören.
Ja, also danke, dass ihr da wart. Was war deine Frage nochmal? Ich möchte natürlich antworten.
Irgendwas Unglaubliches. Na, wie wir unser Wochenende verdaut haben. Wir haben uns ja, Disclaimer, gestern, heute ist Montag, auch kurz getroffen, weil ich völlig lost war mit dem Inhalt dieser Folge, darf ich zugeben. Und dann haben wir uns kurz zusammengehockt und du hast Pommes gegessen.
Ich habe Pommes gegessen, ja. Ich hatte schon lange keine Pommes mehr und dachte mir, hey, let's go, rein damit.
Ja, Kartoffeln. Pommes gehen immer.
Ja. Das ist korrekt. Also es ist auch, Kartoffeln sind ja meine Leibspeise, egal in welcher Form, könnte man sagen. Aber wenn so was rauskommt, was in mich reingeht, es ist irgendwie wild, was du an Essen aufgezählt hast, gerade was ich so normalerweise esse. Aber ja, ich esse einfach gern.
Und inzwischen, wie man sieht, sogar einfach im Sitzen. Also sie hat das buddhistische Essen für sich entdeckt. Sie isst und dabei isst sie nur und macht nicht nebenbei noch tausend andere Dinge.
Ja, ich habe den Beweis gebracht, tatsächlich auf Instagram, weil ich habe mal schlimm geschimpft bekommen von zwei Mit-Karate-Kars sozusagen. Die haben ein Video von mir auf Social Media gesehen, wo ich mein Mittagessen in der Waschanlage, also in der Autowaschanlage verbringe. Aber es war einfach so ein Tag, da wollte ich das einfach machen und die Schlange, die war die letzten Tage einfach so lang vor dieser Waschstraße, dass ich gesagt habe, hey komm, ich fahre jetzt da mal mittags hin, vielleicht ist da nicht so viel los. Und siehe da, es war nur ein Auto vor mir und ich konnte dann einfach meinen Quinoa-Salat einfach ganz in Ruhe, auch im Sitzen, aber halt im Auto in der Waschanlage genießen. Und dann habe ich da gleich Ärger gekriegt, weil man soll sich ja irgendwo anders hinsetzen anscheinend zum Essen. Und jetzt mache ich das immer, so ein paar Minuten, schaufel mir mein Essen rein und dann geht's weiter. Ja, Mittagspause sinnvoll nutzen, ist so meine Devise.
Ja, Essen ist ja nicht sinnlos.
Nee, absolut
nicht. Oder kurz
nicht.
Durchatmen.
Ja.
Oh, scheiß Durchatmen.
Durchatmen, das mache ich schon auch immer zwischendurch. Keine Sorge. Also, funktioniert alles.
Okay, gilt.
Gilt. Ja, und bei dir sonst so?
Ja, super faul, super müde. Mhm. Also gestern dann heim und Katsch.
Katsch? Hey, was habe ich eigentlich noch gemacht? Naja, ich war noch bei so einer kleinen außerordentlichen Bandprobe. Und ich habe ein bisschen geschrieben. Wie läuft es denn bei dir? Wenn wir jetzt, also da haben wir schon lange nicht mehr drüber geredet.
Oh, die Frage kann ich sofort, möchte ich die abwehren, Spiegel. Also, meine letzte Woche war schlecht.
Das ist, wir müssen vielleicht immer so ein bisschen Zusatzerklärungen liefern, weil ich meine, wir kennen uns ganz gut, wir sprechen ja auch so. Und wenn jetzt aber hier jemand einsteigt, erst in dieser Folge und sich denkt, ja, was schreibt denn der Herr Topel? Dann kann man sagen, der Herr Topel schreibt gerade einen Roman.
Gerade, das Wort gerade ist vor allem lustig. Für die Insider ist das Wort gerade sehr lustig.
Gerade in dem Moment sehe ich ihn tippen.
Seit kurzem.
Könnt ihr auch nachhören, ein paar Folgen vorher hat er da ein bisschen mehr drüber erzählt.
Genau. Oder ein paar Jahre vorher auch schon.
Ein paar Jahre vorher auch schon. Ja, ich meine, was lange währt, wird irgendwann gut. Ich bin super in Sprech. Gesang. Wie heißt das?
Rap.
Wortspiel. Rap. Hervorragend. Okay.
Ja, brechen. Bei dir? Also mir ist ja völlig klar, dass du das dieses Jahr fertig schreibst, herausbringst und 8 Fortsetzungen noch hinterher schiebst.
Also so schlimm wird's nicht. Also
nur 4.
Mein Schreibprojekt läuft tatsächlich ganz gut. Allerdings komme ich gerade jetzt erst wieder weiter, muss man sagen. Also ich habe mir ein paar Tipps eingeholt, auch von verschiedenen Autorinnen und Autoren, denen ich mal eine Leseprobe zukommen habe lassen und habe daraufhin alles, was ich hatte, nochmal überarbeitet. Und das war eine ziemlich fiese Angelegenheit, muss ich sagen. Aber jetzt fällt es mir natürlich leichter, die neuen Kapitel dann entsprechend anders zu schreiben, dass es dann gleich passt.
Ja, war da so auch so Logiksachen dabei oder sowas?
Nee, Logik war es nicht mal, aber du kennst es selber, wenn man so schreibt. Ich meine, du bist ja der absolute Schreibspezialist, aber
ich bin viel zu schlimmer Perfektionist.
Es schleichen sich manchmal halt so Sachen ein, so Wörter. Ich habe ja, es passieren so Sachen wie, er nickte. Und dann nickt er nochmal und eine Seite später, dann nickt er dann nochmal. Und irgendwann denkt, also einem selber fällt es beim Schreiben nicht so auf. Aber wenn das dann jemand liest, der denkt sich dann so, ah, okay, dann nicken wir halt nochmal. So.
Ja. Aber der Trick ist, und das ist auch bei mir das Schlimme, man sollte nicht zu oft wieder das, was man schon geschrieben hat, auf solche Sachen hin prüfen, weil sonst steigert man sich das so rein. Ja. Und ich bin wirklich, ich feile an Wörtern rum, an Wörtern, an einzelnen Wörtern.
Sag mal ein Wort. An dem du feilst?
Da habe ich jetzt kein Beispiel, aber es geht einfach darum, es muss das perfekte Verb dann sein in diesem Satz. Aha. Und das ist furchtbar. Und ich glaube, es ist echt gescheiter, einfach das Ding runterhacken und dann nochmal sich auf solche Sachen stürzen, weil sonst Du findest immer was.
Ja, ja.
Dieser Optimierungswahn ist schrecklich.
Es ist fürchterlich, auch so Dynamik zwischen Charakteren. Also ich meine, die gucken sich halt an, ja, und dann fällt oft das Wort Auge und Blick und so. Also das auch immer irgendwie zu umschreiben, ist auch manchmal ein bisschen schwierig.
Ja, der Thesaurus ist schon ganz abgewetzt.
Ich google immer, Synonym, Blick. Nee, alles gut. Vielen Dank. Erstmal hier in unsere illustre Runde. Und zwar haben wir ganz viele Rückmeldungen zu unserer letzten Folge mit dem Jan Huber bekommen. Also zumindest sind einige bei mir eingegangen. Schön, dass es euch gefällt, wenn wir auch ab und zu mal einen Gast einladen. Und wir haben auch ganz viele Fragen tatsächlich noch bekommen, die wir natürlich auch weiterleiten werden und dann entsprechend als Briefschwan fungieren werden. So machen wir das. Genau. Und ich persönlich möchte einen kleinen Spoiler hier kurz loswerden. Und zwar haben wir auch in dieser Folge wieder einen grandiosen Gast, eine ganz tolle Dame zu Gast. Ich freue mich wahnsinnig über diese riesige Ehre, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Wow, heute funktioniert's richtig gut. Wir haben im Vorfeld zu dieser Folge mit Dagmar Bittner gesprochen. Das ist aktuell Deutschlands beliebteste Hörbuchsprecherin. Und was hat sie unter anderem eingesprochen, Christian?
Onyxstorm.
Genau, Fourth Wing, Iron Flame und Onyx Storm. Und ich bin so hyped, ohne Witz. Ich war wochenlang vorher schon super aufgeregt. Und dann war dieses Gespräch und ihr werdet es im weiteren Verlauf dieses Podcasts hören. Also bleibt dran.
Nicht einschlafen. Es war wirklich ein super nettes Gespräch.
Also ein
ganz, und ich habe ja auch im Vorfeld extra dieses Buch Teil 1 mir zu Gemüte geführt.
Hast du gut gemacht. Und unser heutiges Thema sind ja unglaubliche Geschichten und warum Dagmar Bittner eigentlich beinahe nicht diese Wahnsinns-Drachen-Serie gesprochen hätte, das erzählt sie uns dann später im Interview und das ist auch eine unglaubliche Geschichte, kann man sagen. Also hier, voll der Cliffhanger, bleibt dran. Und ich habe noch was abzuarbeiten, es tut mir sehr leid, dass es jetzt hier so eine To-Do-Liste ist, die ich hier durchgehe. Und zwar danke für all die lieben Nachrichten, die mich in letzter Zeit auch zu diesen Reels, die der Christian vorhin schon erwähnt hat, auf Instagram erreicht haben. Falls ihr uns da noch nicht folgt, dann schaut da auch gerne mal vorbei. Da wird jetzt in Zukunft immer mehr von solch einem Unfug passieren, damit wir euch einfach auch auf allen Ebenen unterhalten können. Ja, weil hier könnt ihr uns ja, sofern ihr uns nicht auf YouTube hört, nur hören. Und auf Instagram, YouTube könnt ihr uns dann auch noch anschauen.
Richtig, weil wir machen uns nicht nur verbal gern zum Deppen.
Zum Reacher.
Zum Reacher.
Höhö. Genau, und folgender Hinweis noch. Wusstet ihr eigentlich, dass ihr uns auch auf Spotify und Co. folgen und bewerten könnt? Wenn ihr also gerade ein paar Sekündchen Zeit habt, dann klickt doch einfach mal auf Bewerten in der App, in der ihr uns gerade hört und hinterlasst uns ein paar Sternchen, Funkel, Zauber. Das freut uns sehr und sorgt auch dafür, dass anderen Menschen auch dieser Podcast vorgeschlagen wird. Und das finde ich zumindest eine super Sache, lieber Algorithmus.
Das kann ich nur befürworten.
Ja, sehr schön. Um was geht's denn jetzt heute eigentlich?
Also ich meine, du hast ja tatsächlich das Thema unglaubliche Geschichten vorgeschlagen. Ich war wirklich sehr lost.
Tut mir leid.
Das macht überhaupt nichts.
Ich muss mich nur kurz aussehen.
Ja, tu dir keinen Zwang an. Das ist gut für YouTube, wenn du das hier so ankündigst.
Ich habe aber nur einen Pulli an.
Ach so, das hätte ich jetzt nicht dazu sagen sollen.
Das ist ein Partnerlook. Das ist ja auch eine unglaubliche Geschichte heute schon wieder.
Irre. Und habe dann wirklich sehr schwer überlegen müssen, weil ich mir gedacht habe, jetzt schon wieder irgendwelche Bücher auszupacken. Natürlich habe ich trotzdem wieder irgendwas mit einem Buch dabei.
Ja.
Aber ich habe auch überlegt, ob mir persönlich mal irgendwas total Abgefahrenes oder Unglaubliches passiert ist.
Da bin
ich gespannt. Und habe versucht, dass die letzten vorhandenen, nicht vom Alkohol vernichteten Gehirnzellen, ob da noch was ausgespuckt wird. Und habe was total tatsächlich Lustiges gefunden. Also ich finde es zuerst schon lustig, wie das Ganze zustande gekommen ist. Nämlich über eine Social-Media-Plattform, die sich die Lokalisten nannte. Ja. Kennst du das noch?
Kohlebrot mit Fahrrad.
Die gab es tatsächlich mal und die waren tatsächlich zur Hochzeit echt groß. Also da war Facebook bei uns noch nicht so richtig am Durchstarten. Nee. Da waren die Lokalisten waren echt richtig groß. Also 2 Millionen User haben die mal gehabt?
Ich habe meinen Mann quasi über Lokalisten das erste Mal gedatet, könnte man sagen.
Ja, siehst du mal, super süß. Ja, schau. Also 2005 in München übrigens von 5 Leutchen gegründet und dann relativ schnell von ProSieben Sat.1 gekauft worden. Und waren,
stimmt, ja.
Ja, waren echt zwischenzeitlich super groß, aber gut, du hast natürlich gegen Konzerne keine Chance. Und ich habe auch tatsächlich über diese Plattform eine Bekannte irgendwie kennengelernt und ich weiß nicht, ob es wirklich Flirten war. I don't know. Aber auf jeden Fall haben wir irgendwann mal gesagt, lass uns irgendwas unternehmen. Und dann hatte die lustige Idee, du, ich habe da gehört, bei Bad Feilenbach, da gibt's ein ominöses Haus.
Oh mein Gott.
Da soll es spuken. Weiß nicht, sagt dir das was?
Nein.
Und dann habe ich gesagt, ja freilich.
Da fahren wir hin, da spuk ich.
Who you gonna call? Chris Topol. Und da sind wir da hingefahren und das ist... Beim Hotel Maximilian in der Nähe, das sind doch so, daneben so, da ist Wasserwiesen, das sind so Seengebiete, wo auch Fische gezüchtet werden und so.
Okay.
Auengebiet, und da sind wir da hingedüst und haben da irgendwo am Hintern der Welt geparkt und sind dann ewig entlang spaziert und immer, ich habe nicht gewusst, vielleicht entführt mich die, vielleicht war es eine Serienkillerin, nein, also irgendwann standen wir tatsächlich vor so einem richtig heruntergekommenen Gebäude.
Ja.
Und dann war es so, das war von außen, und jetzt wird's wirklich gruselig, das war von außen zugesperrt, also in Form von so Drahtschlaufen. Mhm. Also wenn du jetzt theoretisch in diesem Gebäude gewesen wärst, hättest du nicht rauskommen können.
Ja.
Dann haben wir also haben erstmal geschaut, dass da ja keiner ist, weil man bricht ja da ein.
Kurze Zwischenfrage, wie alt warst du da?
Ja, also ich, das gebe ich nicht zu, das weiß ich, wenn die Lüge 2005, dann wird das irgendwann zwischen...
13,5, okay.
Nein, da war ich schon viel älter, also, ja, lass es 2000, wann wird das gewesen sein?
Soll ich einen Taschenrechner schneller?
2013 oder so, ich kann es dir nicht mehr genau sagen.
Okay.
Also schon erwachsen, schon sehr erwachsen. Egal. Dann haben wir diese Drahtschlaufe abgemacht und sind da rein und das war halt zuerst wirklich cool, so mei, heruntergekommen im Bad, das am Ende eines dunklen Ganges war das Bad, da waren so ein paar Fliesen herabgestürzt und an der einen Wand irgendwelche Graffiti.
Ich bin
und
voll into it. Ja,
es war schon gruselig, also die Fenster waren ja auch richtig verdreckt und es war kaum Licht und dann haben wir uns da so ein bisschen umgeschaut und ich kann mich auch erinnern, dass ich mich dahinter traut habe und habe auch mit dem Handy so ein paar Fotos gemacht und auf einmal kommen aus dem ersten Stock Schritte. Also dann ging eine Treppe in den ersten Stock. Ich schwöre.
Nein!
Ich war ganz hinten, es war ein langer Gang, rechts, links gingen so einzelne Zimmer weg und ich war schon relativ weit hinten, habe da so Fotos gemacht und auf einmal gehen Schritte. Okay. Wirklich Schritte, die in Richtung der Treppe kommen. Und dann höre ich sie nur schreien, ich schrei auch. Weil die Tür war ja zu, du konntest ja nicht von innen nach draußen. Das heißt, also...
Hä? Wie dumm? Habt ihr die Tür nicht aufgelassen?
Doch, aber da muss ja vorher, entweder war da jemand eingesperrt oder es war etwas Übersinnliches. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ach so.
Was da drin war, war da ja eingesperrt.
Der wohnt da, vielleicht hat er Hintertür gehabt.
Jedenfalls war das sehr gruselig und wir sind dann rausgestürmt wie die Bekloppten zum Auto gerannt und ab durch die Mitte.
Warst du dann nochmal dort?
Nie wieder. Ich habe Angst, dass das sonst so ein irgendwie so ein Blair Witch-artiger Fluch mich verfolgt. Also ich glaube, in der Nacht habe ich nicht gut geschlafen.
Nee, ja, das hört sich definitiv schon an. Ja, crazy Geschichte. Ich habe noch nie, habe ich mal? Nee, sowas habe ich noch nie erlebt. Glaube ich.
Wir können ja mal gucken, ob das da noch irgendwo steht. Ich glaub,
dann können wir mal hinfahren. Traust dich noch?
Ich schicke halt dich rein. Du kannst Karate, nicht ich.
Ja, hilft bestimmt gegen Übersinnliches.
Aber vielleicht war es auch einfach nur ein...
Ratz.
Das wäre aber ein großer Ratz gewesen.
Ein Biber?
Auf zwei Beinen in Schuhen.
Okay. Also wir lassen das mal so stehen. Aber Lokalisten ist irgendwie... Er hatte gerade so einen Geistesblitz. Und zwar habe ich ja gerade gesagt, ich habe meinen Mann über Lokalisten, sagen wir mal, besser kennengelernt. Und das ist heutzutage vielleicht auch so ein bisschen eine unglaubliche Geschichte, weil ich glaube, Dating heutzutage läuft ganz anders, als es vielleicht früher mal gelaufen ist. Ich habe meinen Mann richtig kennengelernt, weil ich an der Tankstelle gearbeitet habe und er da halt öfter zu Besuch gekommen ist. Dann waren wir rein zufällig auch noch im gleichen Fitnessstudio nebeneinander auf zwei unterschiedlichen Steppern gestanden. Das muss man ja vielleicht auch noch dazu sagen. Und dann kam... Also ich hatte mich in diesem Fitnessstudio neu angemeldet und dann hat er mir über Lokalisten, hat er mich quasi herausgefunden und hat mir dann geschrieben, herzlich willkommen im Fitnessstudio. So. Und dann ging unsere Love Story los.
Und dann ist er jeden Tag tanken gefahren. Ja. Extra durch den ganzen Gau immer, dass der Benzintank leer wird. Genau. Was also, du dem Mann an Geld kostet hast
ja,
schon.
Ja, und den CO2-Fußabdruck, den musst du dir vorstellen. Wahnsinn. Ja, lustig. Also Dating heutzutage stelle ich mir noch schwerer vor, weil ich weiß gar nicht, ob man sich noch so richtig kennenlernt, ohne dass man nur online ist. Das war so, bei uns wurde es ja mehr so eine hybride Geschichte.
Noch hybrid.
Ja, unglaubliche Geschichten. Warum bin ich eigentlich drauf gekommen? Das werde ich in meinem Schmankerl vielleicht ein bisschen näher erklären. Aber mein Instagram-Algorithmus reagiert ja immer mal wieder so auf mich. Und ich bin über einfach so eine weirde Story gestolpert, die ich nicht so ganz glauben konnte, wo ich so dachte, hä, das ist irgendwie verrückt. Und zwar die Entstehungsgeschichte von Kellogg's. Darf man das sagen? Oh, von einem Frühstücksflockenhersteller mit K. Sagen wir es mal so. Und daraufhin habe ich mir dann gedacht, ja, es gibt, glaube ich, viele solche Geschichten, aber ich bin auch ein grandioser Fan von so unnützes Wissen. Liebe ich auch total. Und es sind auch oft so unglaubliche Fakten und unglaubliche Geschichten. Aber vielleicht nochmal, um die Frühstücksflockengeschichte kurz zu umreißen. Da gab es einen John Harvey Kellogg, der Erfinder der Cornflakes. Und der hatte ein ganz ungewöhnliches Ziel eigentlich. Und zwar wollte er mit seiner Erfindung, nämlich diesen lustigen Frühstücksflocken, nicht nur ein leicht verdauliches Frühstück schaffen, sondern vor allem sexuelle Gelüste, insbesondere Masturbation, unterdrücken. Der war nämlich ein überzeugter Anhänger der Enthaltsamkeit und hat geglaubt, dass so ganz einfache, fade Nahrung wie Cornflakes gegen so hedonistische Triebe helfen könnte. Und seine Reformideen sozusagen reichten eben von Alkohol und Fleischverzicht bis hin zu extremen Methoden zur Reinigung des Körpers. Und lustigerweise, ironischerweise wurden diese Cornflakes später von seinem Bruder dann vermarktet und eben als ein süßes Frühstücksprodukt für die Massen. Jeder von uns hat schon mal diese Frühstücksflocken gegessen. Also ob's geholfen hat gegen Masturbation und sexuelle Triebe, wage ich zu bezweifeln. Kennst du die Story?
Ich werde jetzt gleich danach dir einen Buchtipp oder euch allen hinterher schießen, der diese Geschichte auf ungleich fantastische Weise nacherzählt.
Ja, ich fand es so witzig. Also ich habe mich dann in diese Geschichte eben so ein bisschen reingefräst und fand das einfach unglaublich.
Ja,
und
vor allem, weil sie ja wirklich stimmt. Es ist total gaga.
Einfach nur crazy. Total gaga. Ja, ja. Was hast du so für unglaubliche
Pass auf, wenn du das Ganze literarisch und wirklich irre witzig nacherzählt haben willst, dann kann ich das Buch Willkommen in Well Will von T.C. Boyle empfehlen. Mhm. Ich lese mal ganz kurz den Klappentext vor, weil da sieht man schon, das ist einfach grandios. Dr. John Harvey Kellogg, Erfinder von Cornflakes, Erdnussbutter und 75 weiteren gastrisch einwandfreien Lebensmitteln, ist angetreten, den uralten Traum der Menschheit vom ewigen Leben zu erfüllen. Zu seinem Tempel der Gesundheit wallfahrtet die gesundheitsbewusste Oberschicht Amerikas. Während eine kuriose Gruppe von Gesundheitsaposteln, Körnchenfressern und Sonnenanbetern sich um das Wohl der Patienten bemüht, versuchen Abenteurer und Scharlatane aller Couleur ebenfalls von dem gesunden Wahn zu profitieren und den Rahmen des Geschäfts mit der Magermilch abzuschöpfen. Geil. Und jetzt sehe ich gerade, das Buch wurde auch noch verfilmt mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle. Oh, das muss man auch angucken.
Ja, das klingt gut. Das ist Hausaufgabe, ne, für nächstes Mal. Schicken Sie mir bitte einen Link.
Achso, keine Packung Popcorn.
Popcorn oder Cornflakes?
Cornflakes.
Cornporn. Was? Oh Gott, das wird gut. Ja, verrückte Geschichte auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt noch mehr solcher Geschichten. War das jetzt schon bei dir Superstar oder wie lange das so? Das hast du einfach so dabei
gehabt. Das habe ich einfach aus dem Ärmel geschüttelt.
Sag mal. Das,
was
in den Ärmeln alles drin ist. Wusstest du, dass es einen Ort auf diesem wunderschönen Planeten gibt, auf dem wir hier leben, an dem es seit über 2 Millionen Jahren nicht geregnet hat?
Der Erdmittelpunkt.
Die Dry Valleys in der Antarktis gelten als der trockenste Ort der Erde. Und da sieht's aus wie auf dem Mars. So kann man nicht vorstellen. Da wird auch mit dem Mars Rover wohl rumgefahren und getestet.
Cool.
Verrückt. Ja. Unnützes Wissen gefällig?
Bitte, gerne.
Ein einziger Blitz enthält genug Energie, um 200.000 Toastscheiben zu rösten. Schön, oder?
Ja, vor allem, wenn man jetzt weiß, wo die Erdnussbutter herkommt.
Genau, aber ich überlege, müsste man diese 200.000 Scheiben Toast dann nebeneinander legen?
Oder unter? Übereinander, du musst ja stapeln, damit es ein Sandwich wird. Ach so, du meinst beim Toasten per Blitz. Ja, das weiß ich nicht.
Ja, also falls da jemand einen Tipp für uns hat, ne? podcast@himmelblau.de.
Komm.
Bestens vorbereitet, die Frau heute. Ja. Ja. Jetzt könnte ich dir noch erzählen, dass der größte lebende Organismus der Welt ein Pilz ist. Vielleicht kleine Vorgeschichte. Ich habe vorhin schon dem Christian erzählt, dass ich heute das Wort Organismus dabei habe und es mir sehr schwer fällt, kein anderes Wort zu sagen, das mit Orga anfängt.
Zivilisation?
Genau, ganz richtig. Jedenfalls gibt es in Oregon einen Hallimasch und der hat unterirdisch über 9 Quadratkilometer quasi sich verbreitet, könnte man sagen. Das sind 1200 Fußballfelder und der ist schon über 2000 Jahre alt. Das war mal.
Das ist super, das Schwammergeschichte. Das Schwammergeschichte kenne ich auch. Nein, wir sind nicht betrunken. Wir sind einfach, es ist Montagnachmittag, wir sind einfach total hinüber.
Also mir geht's super.
Hört man. Deinem Organismus?
Meinem Organismus gibt's ganz super. Genau.
Ja, jetzt pass auf, damit wir jetzt mal wieder so ein bisschen ins Gruselige rüberkommen.
Oh, ja.
Weil irgendwie anscheinend hat mich das Thema irgendwie in die Horrorrichtung.
Bei Übersinnlichem warst du.
Jetzt müssen wir, da haben wir uns ja gestern auch drüber unterhalten, mit diesen Triggerwarnungen. Da muss ich jetzt vielleicht sicherheitshalber doch eine vorausschicken.
Mach mal.
Es könnte Kannibalismus vorkommen in der folgenden Erzählung. Also wenn euch das stört. jetzt wird's also
wirklich. Was ist denn wirklich, mit mir? Wenn ich jetzt nicht mit Kannibalismus, dann muss ich jetzt rausgehen.
Diese zwei Gläser über die Ohren stülpen.
Okay, nee, erzähl mal.
Jetzt pass auf. Und zwar, manche Zufälle sind echt so krass, dass man es nicht glaubt, aber ich schwöre, diese Geschichte, die gibt's so. Und zwar geht's um den großartigen Edgar Allan Poe, den Schriftsteller. Mhm. Und der hat, vielleicht war der auch ein Prophet.
Ach so.
Und also es hat vor allem dann, was da vorgefallen ist, vor allem Juristen dann beschäftigt. Und ein britischer Jurist namens H.W. Brian Simpson hat dann zum Beispiel gesagt, viele Mörder kennt die Öffentlichkeit beim Namen, aber dieser Fall ist selbst heute noch erstaunlich unbekannt dafür, dass das so krass war.
Okay.
Also der hat da 84 ein Standardwerk drüber geschrieben. Ich zitiere jetzt mal, wie das Standardwerk im Original heißt. Cannibalism and the Common Law, the story of the tragic last voyage of the Mignonette and the strange legal proceedings to which it gave rise. Also dieser Fall hat tatsächlich in Großbritannien für einen Präzedenzfall in der Rechtsprechung gesorgt.
Crazy.
Um was es geht,
okay.
Folgendes. Ich stelle vor...
Achtung, True Crime Podcast Alarm.
Ja, quasi, nur in Literatur. Also ich stelle vor, Richard Parker. Ein Name, den man auch zuletzt gehört oder gehört haben könnte, wenn man Jan Martells Roman Schiffbruch mit Tiger gelesen hat oder den Film gesehen. Der hat ja den Tiger dann Richard Parker genannt. Das hat natürlich einen Grund, weil Jan Martell war natürlich ein belesener Mensch und hat Edgar Allan Poe gelesen. So, jetzt hat sich Martell also von dieser Geschichte wahrscheinlich inspirieren lassen. Achtung, das ist jetzt echt abgefahren. Also, seinen ersten Auftritt hat Richard Parker in... Die Erzählung des Arthur Gordon Pym aus Nantucket, dem einzigen Roman von Edgar Allan Poe. Das Buch erschien 1838 und erzählt eine abenteuerliche und zunehmend verstörende Reise des Hauptdarstellers, des jungen Arthur Gordon Pym. Also der wird blinder Passagier auf einem Walfänger, wird dann zum Zeugen einer brutalen Meuterei, überlebt Schiffbruch, gerät in eine immer albtraumhaftere Welt. Also es ist alles, bei uns würde man sagen, Kafkaesk.
Ah ja.
Die Geschichte endet auch total rätselhaft mit einem weißen, gesichtslosen Wesen in der Antarktis. Bis heute haben Literaturwissenschaftler Spaß daran zu spekulieren, was Poe uns eigentlich sagen wollte. Aber es gibt mitten in diesem ganzen Chaos gibt es eine Szene und die wird jetzt für Gänsehautpotenzial sorgen. Also, vier Schiffbrüchige treiben in einem Rettungsboot.
So könnte ein Witz anfangen.
Ein Engländer, ein Amerikaner,
ein Donald. Ein Priester.
Ja, bei denen ist es so, die bekommen halt irgendwann Hunger und Durst.
Na gut.
Und dann
also
überlegen
vier
sie,
Schiffbrüchige sitzen in einem Boot.
Sie werden hungrig.
Okay.
So hungrig, dass sie irgendwann sagen, es hilft alles nichts.
An wem ist am meisten dran?
Einer muss sich opfern.
Oh Gott.
Das wird dann dieser Richard Parker. So weit, so gut. Geschichte geht weiter.
Aber stirbt er?
Der wird in dem, der, ja.
Oh.
Aber wir sind immer noch in dem Buch. Aber jetzt pass auf, das Fiese kommt
ja
jetzt erst.
Ich dachte im Boot.
Im Buch, im Boot.
Okay.
Ja, aber warte. 46 Jahre später, 1884, geht vor der Küste Südafrikas die Yacht Mignonette unter, die ich gerade erwähnt habe in diesem Standardwerk. Vier Männer retten sich auf ein Boot. Die Vorräte gehen aus. Sie losen, wer gegessen wird. Und jetzt rate. Einer zieht den Kürzeren. Er heißt Richard Parker.
Nicht dein Ernst?
Kein Witz. Also du kannst es nachlesen. Die Geschichte hat unter Juristen dann in Großbritannien für Furore gesorgt, weil also die, die sich retten konnten, wurden dann vor Gericht gestellt, wegen Mordes natürlich. Und der Fall... Der britische Rechtsstaat gegen Dudley und Stevens wird einer, also ist einer der wichtigsten Kriminalprozesse der britischen Rechtsgeschichte, weil die beiden Überlebenden, die Richard Parker eben
gegessen,
verspeist haben, verteidigten sich mit der Begründung, dass sie sonst eben selbst gestorben wären. Und damit haben sie eine jahrhundertealte Praxis, die als Customs of the Sea bekannt war, umgesetzt. Also ein ungeschriebenes Gesetz, wonach Schiffbrüchige in absoluter Not eben das Recht haben, das Leben eines anderen zu nehmen. Jetzt hat aber das britische Gericht gesagt, Moment, aber das können wir so nicht machen. Not kann keinen Mord rechtfertigen.
Ja.
Und das ist eben ein Präzedenzfall, der wird bis heute in den britischen Ländern in der Juristenausbildung gerne diskutiert.
Ja, aber stell dir das mal vor, ja. Wenn da,
also lieber nicht.
Nee.
Aber ich finde das so krass, dass das ja wirklich
das ist
46
ja
Jahre
das
später.
Das ist wie so in die Glaskugel schauen und er hat's gesehen.
Mhm. Und ich habe gelesen, nach deutschem Recht wären die Täter straflos davon gekommen.
Die
das wäre dann ein entschuldigender Notstand gewesen, laut Paragraph 54.
Aber da muss man dann vielleicht auch erstmal beweisen, dass man den nicht selbst hervorgeführt hat.
Den Schiffsbruch.
Bruch.
Ja, aber schon krass, oder?
Ja, krass. Also beißt man dann einfach ab, oder?
Ich möchte es, glaube ich, gar nicht wissen, aber ich möchte auch nicht in der Situation sein.
Nee. Also ich wollte das jetzt auch nicht ins Lächerliche
ja,
ziehen.
Ja doch, vielleicht gescheiter, sonst kriegen wir ja noch Albträume.
Ja, die habe ich vielleicht.
Entschuldigung.
Da waren
schnell, sie. Sag was Lustiges.
Es,
Organismus.
Wusstest du vielleicht, dass in Frankreich keine Schweine Napoleon genannt werden dürfen? Oder dass Oktopoden drei Herzen haben? Hm? Verrückt, ne?
Verrückt.
Ja, die haben generell so ein Organthema.
Ja, auch recht viele Arme.
Ja, auch recht viele Arme. Ja, und Elefanten können auch nicht springen. Hätte man das auch geklärt. Hm. Ja.
Komm, Mama, Supersach.
Ja, finde ich gut.
Die Supersach.
Wer fängt denn an?
Weiß ich nicht.
Ich hab drei super Sachen dabei.
Boah, soll ich anfangen, dann kannst du die danach runterreißen.
Meine, ja doch, fang mal an, komm. Aber,
okay.
Aber ist das nicht Kannibalismus, oder?
Nee, diesmal sind es Soßen, die du dann mit reinschmarrn.
Come on. Okay.
Wir sollten nicht mehr montags aufnehmen.
Nein.
Nee, ich habe was total Schönes dabei. Schaut mal, Leute. Und zwar... Zwar am 13. September diesen Jahres findet in Bad Aibling wieder das wunderbare Demokratiefestival.
Jawohl.
Wir sind lauter Stadt.
Wunderschön.
Nach der erfolgreichen Premiere im vorletzten Jahr versammeln sich da wieder gemeinnützige Vereine, Künstlerinnen, engagierte BürgerInnen, um ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu setzen. Und das unterstützen wir sehr.
Ganz tolle Veranstaltung, war ich auch dort.
Ja, ich auch. Hinter dem nicht parteipolitischen, wichtig und nicht gewinnorientierten Festival stehen die Schauspielerin Claudia Helene Hinterecker, ihr Mann, Schlagzeuger und Journalist Paul Schmitz und natürlich noch viele weitere Unterstützerinnen aus Bad Aibling und Umgebung, der Verein Raum und Zeit e.V. Die haben das auch alles ins Leben gerufen und organisiert und wollen damit eben eine Antwort auf diese zunehmende Hetze und den Hass im öffentlichen Diskurs geben. Und an diesem einen Tag wird nicht gehasst, da wird geliebt und viel Spaß gehabt und alle sind eingeladen und kommen dahin. Dieses Jahr findet das in und um die Ausstellungshalle in Bad Aibling statt, nicht mehr im Kurpark. Und es gibt sicher wieder ein tolles Programm. Im Moment habe ich gelesen, suchen Sie noch Foodtrucks. Also falls da irgendwelche FoodtruckerInnen zuhören, meldet euch. Wir verlinken euch entsprechende Kanäle und dann bekocht ihr uns auch. Und das ist doch super. Und ich bin mir sicher, die freuen sich auch, wenn irgendwelche Bands, Musiker, Kabarettistinnen, wer auch immer, sich in der Lage fühlt, auf einer Bühne geil zu sein und Lust hat, das für den, behaupte ich jetzt einfach mal, guten Zweck zu tun, schreibt die auch an und helft mit. Das wird wirklich wieder super schön und das ist eine total tolle Sache und geht auch hin. Und damit wir uns alle dort treffen und sehen, hey, Menschen, die lieb sind, sind ganz viele.
Voll gut. Richtig gut. Die, wenn damals in dem Schiff, in dem Boot an Foodtruck gehabt hätten, dann hätten es niemanden aufessen müssen. Ja. Ach, super Sache gewesen. Also, ich habe drei kleine Supersachen dabei. Meine erste Supersache ist, it's Frühling. Ich liebe es. Die Tage werden wieder länger. Es ist wieder hell, wenn man aufsteht. Es ist ein ganz anderes Lebensgefühl, auch wenn gerade vom Wetter her ist es ein bisschen schwierig. Es ist immer noch ein bisschen kalt und es regnet ab und an. Gestern zum Beispiel war so ein, ich regne ein bisschen und dann höre ich wieder auf zu regnen Tag. Aber es ist ja auch kurz vor April und wir wissen, der April, der macht, gell, was er will. Aber trotzdem, Leute, geht raus, frische Luft, bisschen die Hirne auslüften.
Sammelt Bärlauch, gibt's schon Bärlauch?
Das weiß ich nicht, aber über Hirne werde ich später in meinem Schmankerl auch noch was erzählen. Das ist auch wieder eine super Geschichte. Dann habe ich noch eine super Sache für euch, und zwar Klopapier.
Ist wirklich eine fantastische Sache und das finde ich jetzt super lustig. Also wir machen heute eine Folge der Cliffhanger. Auch im Betttupferl wird Klopapier vorkommen.
Und das Krasse ist ja, wir sprechen uns nie ab. Aber was ist los mit uns?
Hey, das weiß ich nicht.
Das ist wie so dieses Pilzmyzel, das wahrscheinlich zwischen uns wächst oder so. Das
ja, oder wir sollten nicht so viele Pilze pro Zeiten.
Ich bin nicht so.
Nein, das stimmt gar nicht.
Das stimmt,
gell?
Stopp. Also Klopapier. Und zwar eine kleine Information. Klopapier ist eigentlich schon eine ganz coole Sache, oder? Also, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, weil... Wusstest du, dass Klopapier erst im Jahr 1973 in deutschen Haushalten verbreitet wurde? Vorher hat man da Zeitungspapier genommen, Laub,
ja, gescheiter wäre es, man würde heute noch die Bildzeitung wieder hernehmen und zwar nicht lesen, sondern für den Sinn und Zweck, für den sie gemacht wird, auch hernehmen.
Ich habe gedacht, ich bringe heute mal ein bisschen so nette Supersachen mit, ja? Und jetzt machst du hier wieder Hass.
Gar nicht. Naja, ich glaube, der Hass ist eigentlich von, naja, Klopapier, ja toll, lassen Sie sich über sowas mal...
Ja, einfach mal über die kleinen Dinge des Lebens freuen.
Jetzt passt auf und jetzt noch ein extra Tipp. Kennst du Happy Po?
Ja, natürlich.
Das ist der Wahnsinn.
Das ist eine Arschdusche.
Ja.
Fantastisch.
Ich wollte mal hören, wie du Arschdusche sagst.
Ja, ich wollte einfach mal Arsch sagen, auch in dem Podcast. Ja? Nachdem ich schon sehr oft Penis sagen musste, kann ich jetzt auch einfach mal Arsch sagen. Hervorragend. Aber meine dritte Supersache hat nichts mit Fäkalien zu tun. Nichts mit, naja, vielleicht ein bisschen mit Frühling kommen. Na, ist wurscht. Jedenfalls, unser lieber Simon, der ja auch hier immer mit uns sitzt, er winkt uns gerade, uns aushalten muss, der hat mir berichtet, und zwar von Gefängniskatzen. Und das finde ich eine ganz schöne Sache. Was haben jetzt Katzen im Gefängnis zu suchen? Tatsächlich gibt's nicht nur in den USA, das ist das wohl schon auch weiter verbreitet. Da darf man sich dann als Häftling auch eine Einzelkatze teilweise halten und so weiter. Aber auch in deutschen Gefängnissen gibt es das teilweise, dass da Gefängniskatzen gehalten werden. Das sind teilweise schwer vermittelbare Tierchen, die einfach, oh ja, wieder an Menschen auch herangeführt werden sollen. Und es zeigt sich aber auch einfach, dass die Häftlinge dadurch natürlich auch irgendwie einen anderen Lebensinhalt wieder haben und sich um so ein Tierchen kümmern müssen und wieder Verantwortung übernehmen und so weiter. Und es ist so ein ganz tolles Geben und Nehmen. Teilweise in Deutschland ist es so, dass die Tiere dann halt wieder weiter vermittelt werden, wenn die dann halt wieder an Menschen gewöhnt sind und so weiter. Und dann kommt die nächste Katze, die da wieder in den Vollzug geht und dann entsprechend wieder Kontakt zu Menschen lernt. Aber es ist ein tolles Geben und Nehmen. Einerseits eben für die Miezekatzen, die dadurch vielleicht einem nicht so schönen Schicksal entkommen. Und aber auch für die Häftlinge, die einfach auch wieder einen Lebenssinn finden und sich da über andere Dinge austauschen können. Das finde ich ganz schön. Ja, Miezekatzen halt.
Total schön.
Ja, super Sach.
Voll.
Perfekt.
Die super Sach.
Ja, ich würde sagen, wir switchen direkt mal rüber. Und zwar haben wir sie euch ja auch schon angekündigt. Und dementsprechend wollen wir dieser Bringschuld nun auch unser Häkchen dran setzen. Und jetzt hören wir einfach mal rein in das Interview, das wir im Vorfeld mit der lieben Sprecherin Dagmar Bittner geführt haben. Viel Spaß dabei!
Hock die Hera, Samamera.
Hallihallo, liebe Dagmar. Es ist total schön, dass du heute bei uns bist. Du bist eine absolute Profisprecherin und wir freuen uns wahnsinnig, dass du hier heute in unserem Podcast zu Gast bist. Für mich, ich habe es dir gerade im Vorgespräch schon verraten, ist das ein riesengroßer Fangirl-Moment, weil ich feiere deine Stimme total, ja. Und jetzt in der Vorbereitung zum Podcast habe ich natürlich auch entdeckt, wo du sonst noch außer Fourth Wing überall unterwegs bist. Man kann dich ja in Fernsehen bewundern, auch in Werbung und so weiter, auch in verschiedenen Hörspielen. Und mittlerweile sind es ja über 300 eingesprochene Hörbücher, wahnsinnig viele Hörspielrollen. Du hast mir letztens auch, glaube ich, nochmal eine Zahl nach oben korrigiert, und zwar 90 Synchronrollen für Filme, Serien, PC-Spiele, für Werbung. Also es ist echt Wahnsinn, und mit deiner Stimme schaffst du es einfach, ja auch Figuren nicht hörbar, sondern auch einfach lebendig und fast schon sichtbar zu machen. Und so sagen wir, der Christian und ich, hallihallo und herzlich willkommen in dieser illustren Runde hier beim Himmelblabla-Podcast.
Ja, super, super. Vielen lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich fühle mich total geehrt und bin ganz gespannt, was jetzt so passiert. Freue mich sehr.
Wir freuen uns auch riesig. Wo sehe ich dich denn gerade? Du sitzt in deinem eigenen Tonstudio, oder?
Ich sitze in meinem eigenen Tonstudio in Nürnberg, genau.
Mhm. Sehr schön.
In meiner kleinen, muckeligen, dunklen Höhle.
Das heißt...
Da verbringst du wahrscheinlich irre viel Zeit dann,
genau,
auch.
Ja, doch, durchaus. Tageweise wirklich so ganze Tage, ne? So 4, 5 am Stück dann, wenn so eine Hörbuchaufnahme ansteht. Und ja, es ist ein bisschen duster, ist ja kein Fenster, sondern ich bin so eingebaut mit, kann man sich so vorstellen, die sind leider anthrazitgrau, also sehr dunkel, so Akustikpaneele, damit der Ton schön trocken klingt, damit da kein Hall ist drauf und damit man sich das gut anhören kann.
Mhm. Wow, das klingt schon höchst professionell. Machst du das alles komplett in deinem Studio oder gehst du ab und zu Hörbuchaufnahmen und so weiter auch mal raus in andere Studios?
Das ist gemischt. Also vor Covid bin ich nur unterwegs gewesen und dann kam Corona und dann kamen diese ganzen Reisebeschränkungen und so weiter. Mhm. Und man hat Lösungen gesucht, ne, wie man, dass es nicht alles ausfallen muss, weil also wir Bayern waren ja auch die Ersten, die dann irgendwie gesagt haben, es darf keiner mehr raus. Und dann war das ganz gut, dass ich ein Studio wenigstens hatte. Und es gibt super Möglichkeiten mittlerweile über Internet, sich zuzuschalten zu einem Tonstudio. Das heißt, ich bin nur nicht vor Ort, aber ansonsten ist alles genauso wie vorher. Ich habe auch einen Tontechniker oder eine Technikerin auf dem Ohr, die mitlesen und ein bisschen Regie vielleicht mitmachen. Und genau, also ich bin einfach nur physisch nicht da. Und dann hat sich das mit Covid wieder so ein bisschen beruhigt gehabt und das ist aber geblieben. Also quasi kann ich jetzt auch Homeoffice machen, was für mich super ist, weil ich früher wirklich deutschlandweit komplett rumgetourt bin. Also von Hamburg, Köln, München, Frankfurt, kreuz und quer, Berlin im Zickzack immer hin und her, sehr, sehr viel Zeit in Hotels verbracht habe. Und das auch dann irgendwann natürlich anstrengend ist.
Klar.
Und ich dann mir dann schon dachte so, okay, du musst ein bisschen die Bremse reinhauen, ne? Ein bisschen weniger arbeiten. Und jetzt kann ich quasi viel Zeit, die ich in Zügen verbracht habe, mit der Deutschen Bahn verbracht habe und in Hotels verbracht habe, die kann ich jetzt zum Sprechen noch nutzen, weil sie mir nicht in meiner Freizeit fehlt. Das ist natürlich super.
Wie bist du denn eigentlich zur Sprecherin geworden? Gab es da irgendwie einen besonderen Moment, eine Entscheidung? Hast du dich da schon immer dafür interessiert?
Also das Lustige ist tatsächlich, dass ich so als Kind, ich wollte entweder Lehrerin werden, wusste aber nicht für was, oder Bedienung, das fand ich auch ganz toll. und dann war eine Zeit lang mal Schauspiel auch irgendwie was mich sehr begeistert hat. Und ich habe irgendwie immer so für mich gesagt, so, es wäre voll toll, wenn ich mal so ein Sofakissen oder so in einem Pixar oder so einem Disney-Zeichentrickfilm sprechen könnte. Aber das war immer so eher zum Spaß dahingesagt. Aber ich fand schon immer so Bibi Blocksberg und sowas toll.
Cool.
Und dann hat's mich aber komplett irgendwie ganz davon weggebracht. Also man vergisst ja so seine Kindheitsträume und alles und macht dann Dinge, die unfassbar vernünftig und eigentlich total dumm sind für einen selber. Und kurz gesagt hat mich das ein bisschen so ein Burnout-Unglückssituation einfach reinkatapultiert. Da kann noch mehr dazu, einfach ein schlechtes Arbeitsumfeld, schlechte Bezahlung. Da war so alles irgendwie blöd.
Mhm.
Und dann habe ich hingeschmissen und habe echt irgendwie mich nochmal gesammelt, weil ich festgestellt habe, ich bin da so unglücklich. Ich bin 24 oder 25 und denke schon an Rente. Und zähl schon so die Tage runter, da läuft was schief in meinem Leben. Irgendwie ist es das nicht. Und dann habe ich mich ja nochmal neu sortiert und mir eine Auszeit genommen. Und tatsächlich, also ich habe dann auch Arbeitslosengeld bekommen, was mir halt den Rücken ein bisschen freigehalten hat. Und konnte dann mal so Sachen ausprobieren. Und habe für mich beschlossen auch, okay, ich mach mal so eine Mikrofonweiterbildung, weil ich da einfach Lust drauf habe. Einfach um zu gucken, habe ich da Talent, macht mir das Spaß. Ich habe angefangen, nicht kommerzielle Hörspiele zu sprechen übers Internet, in einem Forum, das Hörtalk-Forum, das empfehle ich auch immer weiter für Leute, die einfach Lust auf Sprechen haben, sich da mal auszuprobieren, die mit ganz viel Liebe Hörspiele machen und wo man aber auch dann von anderen Leuten mal Feedback bekommen hat und ein paar Tipps, wie man sich so vielleicht welches Mikrofon man sich mal so für den Anfang kaufen kann und so. Und da habe ich einfach gemerkt, wie viel Spaß mir das macht. Und dann kam auch positives Feedback, dass ich da so ein bisschen Talent anscheinend für habe. Dann bin ich mal auf eine Buchmesse gegangen. Und einfach eigentlich, um da Leute aus diesem Forum zu treffen. Und habe dann aber auch eben Menschen aus der Branche kennengelernt, die sich dann mal ein Demo von mir angehört haben und da auch positive Rückmeldung gegeben haben. Und dann bin ich so ein bisschen selbstbewusster geworden und habe mich mal getraut, so ein Demo auch mal rauszuschicken an Tonstudios. Und zum Hörbuch bin ich eigentlich so ein bisschen ganz unverhofft gekommen, weil ich dachte immer, ich kann mich nicht hinsetzen und so einen ganzen Tag am Stück nur lesen. Also ich habe mir das ganz furchtbar langweilig vorgestellt und einfach auch so, da habe ich das Durchhaltevermögen gar nicht für. Und ich hatte mich aber bei einem Werbestudio beworben, an dem, was ich nicht wusste, ein Hörbuchstudio dranhing. Und die Disponentin hat meine Demos geschnappt, für was ich eigentlich Werbedemos waren. Und die haben aber Hörbuchleute gesucht. Und dann hat die mich zum Casting eingeladen. Und dann dachte ich mir, naja, jetzt wärst du ja schön blöd, wenn du einmal eine Einladung kriegst und dann gehst du da nicht hin, weil du denkst, das ist nichts für mich. Und dann habe ich mich echt sehr am Riemen gerissen und getan, als wollte ich das schon immer machen und als würde ich mir das zutrauen. Und bin da also mit sehr hohem Puls, also ich dachte wirklich, man hört so meinen Herzschlag auf der Tonaufnahme, bin ich in dieses Casting gegangen und habe gedacht, du musst jetzt deine Chance einfach nutzen. Wenn du mal eine kriegst, dann musst du das Beste jetzt draus machen. Und kurz drauf kam dann auch nochmal ein zweites Casting in einem anderen, auch Hörbuchstudio. Und bei beiden kam dann positive Rückmeldung. Und dann kam ein erster Job und dann war wieder dieses, okay, wenn du jetzt einen Job hast, kannst du auch nicht sagen, mache ich jetzt nicht. Da muss ich jetzt mal zusammenreißen. Und das war echt, also die ersten Hörbücher weiß ich auch noch. Ich war so aufgeregt und ich war so angespannt, dass mir echt am Ende des Tages einfach ganz fürchterlich der Rücken wehgetan hat und die Schultern verkrampft waren und alles. Ja, aber ich habe mich da durchgebissen, weil halt, also die Alternative war für mich immer, ich musste mir so in der freien Wirtschaft halt wieder so einen seriösen Arbeitsplatz suchen und da habe ich mich einfach gar nicht mehr gesehen. Ich habe immer so Stellenausschreibungen gesehen, da steht dann drin, sie sind flexibel und belastbar und Überstunden machen ihnen total viel Spaß, aber wir haben einen Obstkorb für sie und freies Leitungswasser. Ja, irgendwie so, das war für mich so abschreckend, dass ich durch diese harte Anfangszeit mich da durchgeboxt habe. Und jetzt ist es so, ja, ist halt wieder ein Hörbuch, ja, geht halt wieder irgendwie 5 Tage oder so und das ist alles so vertraut schon und ist gar nicht mehr so anstrengend, aber es hat gedauert.
Darf ich da mal kurz was zwischenfragen? Zu diesem Casting läuft es tatsächlich ähnlich wie bei Schauspielern, nur du sprichst halt einfach nur. Oder bekommst du dann einen Text und sollst den dann dich hineinversetzen und lesen? Wie läuft es genau ab?
Also bei beiden Studios war es so, dass ich einfach Texte von denen bekommen habe und die haben mich quasi da in die Tonkabine gesetzt und haben gesagt, les mal. Und ich denke, was sie halt eigentlich wollten, also sie hätten mich, glaube ich, nicht eingeladen, wenn sie schon gedacht hätten, das wird nichts, ne? Sondern die hatten aufgrund der Demos, die ich dahin geschickt habe, zumindest mal die Hoffnung, dass es klappen könnte. Und wollten dann dort halt abchecken, ne, ist so ein Demo halt entstanden, indem ich da 20 Mal den Satz zusammengeschnitten habe oder kriege ich den auch am Stück irgendwie raus, ne? Wie oft verlese ich mich, wie gehe ich mit so einem Text eigentlich um und dann auch, wie klingt meine Stimme, also wozu passt die denn? Das waren auch Texte verschiedener Genres, wo man dann halt eben merkt, so wofür kann ich dann die Dagmar einsetzen, wie jung klingt die, ne? Könnte die auch ein Thriller oder ist die eher für Liebesromane geeignet oder was auch immer. Und bei dem einen Studio war es so, also die haben mich tatsächlich richtig ins kalte Wasser geschmissen. Also da hatte ich gar keine Chance, irgendwie reinzulinsen, sondern da lag so ein Stapel Bücher und dann hieß es, ja, nimm mal das dritte von oben auf Seite so und so viel. Und ich wusste noch nicht mal, welches Genre oder irgendwas. Und was ich aber schon ganz gut kann, ist so ein bisschen, ich erfasse, glaube ich, Stimmungen sehr schnell. Also ich glaube, damit habe ich ein bisschen gepunktet, so dass ich sehr schnell kapiert habe, was das so ungefähr sein könnte und mich darauf eingelassen habe. Und bei dem anderen Studio, da habe ich den Text ausgedruckt bekommen und dann habe ich auch kurz gefragt, ob ich da mal schnell drüber lesen darf, damit ich weiß, worum es geht. Weil mir schon klar war, wenn ich jetzt normalerweise ein Hörbuch ja lese, kenne ich den Text ja auch vorher und kriege den nicht erst im Studio. Und das hat dann ganz gut geklappt. Das hat mir auch Sicherheit gegeben. Das würde ich auch jedem empfehlen, der mal zu so einem Casting geht, einfach wirklich zu sagen, so, hey, darf ich das kurz mal mir anschauen? Weil das einfach wahnsinnig viel Stress rausnimmt, wenn du wenigstens schon mal weißt, so grob, worum es geht, welches Genre es sein könnte. Kommen da Zombies vor oder Blumen?
Ja, das ist voll.
Ein kleiner Unterschied.
Aber es ist ein super spannender Aspekt, den du sagst, weil du liest ja quasi die Bücher schon, bevor sie irgendjemand anders lesen kann. Oder? Ja. Also du liest ja das Buch, so habe ich es jetzt verstanden, einmal vorher irgendwie durch, machst dir vielleicht Notizen und markerst dir Sachen an und so weiter. Und dann geht's erst richtig nochmal ans Vorlesen, Einlesen, in Anführungszeichen. Das ist ja auch irgendwie ein ganz schöner Vorteil. Wenn ich jetzt, oder ist es krass, auch so Geheimnishüterin zu sein?
Ja, also bei Fourth Wing war es halt krass, weil ja da irgendwie ganz Deutschland gefühlt, zumindest jede Frau zwischen, sag mal, 18 und 30 hingefiebert hat, ganz extrem.
Ich korrigiere ein wenig nach oben.
Nach oben? Okay, also auf jeden Fall, das ist ja ein krasser Hype und ich habe da auch Geheimhaltungsvereinbarungen noch unterschreiben müssen. Das habe ich sonst bei Büchern nicht. Also ich bin immer eine, die sowieso nicht vorher drüber redet, weil ich finde, dass es einfach meine Aufgabe ist, da nicht drüber zu sprechen, bevor es veröffentlicht ist. Aber da war es nochmal wirklich so mit unterschrieben und so, dass ich meine Seele quasi hergebe, wenn ich da was verrate. Und dann kriegt man schon so mit. Also ich habe es dann schon bekommen. Da war, sag ich mal, diese Aufregung noch nicht ganz so. Und als ich dann angefangen hatte, aber einzusprechen, ging es los, dass alle so getriggert waren, dass jetzt ja bald Fourth Wing oder Onyx Storm rauskommt. Und dann gingen diese ganzen wilden Fantheorien wieder los. Okay. Und das ist halt so lustig, wenn man ja schon weiß, was passiert, aber halt zu einem sehr engen Kreis an Menschen gehört, die es wissen.
Mega. Oh Gott.
Und dann immer da das alles liest und sich denkt, das macht total Sinn, was ihr schreibt, aber es stimmt halt nicht. Und dann darf man aber nichts sagen und man darf sich nicht dran beteiligen. Das ist echt hart.
Voll. Also wir sind jetzt schon mitten in dieses Hype-Thema eigentlich reingebrochen, könnte man sagen. Wie war das generell für dich, auch so part of it zu sein? Ja, also kannst du da ein bisschen Einblicke geben?
Wie meinst du, also generell ist es natürlich sehr krass, Teil von sowas Großem zu sein. Aber ich glaube, du willst auch drauf raus, ob ich überhaupt schon wusste, ob das so groß ist, oder?
Beides so irgendwie durchgehört. So ein bisschen. Ja, genau. Also ich meine, Teil 1, wann hast du den eingelesen? Wann kam das raus?
Wann war das? Vor 1,5 Jahren, im Sommer 2023, glaube ich.
Okay.
Ich bin so schlecht mit Zeiten.
Ich auch.
Das müsst ihr noch mal nachrecherchieren, nicht, dass ich was Falsches sage. Da war mir noch nicht so klar, dass das so riesig wird. Mhm. Also das war schon, ja, cool Fantasy. Und dann war klar, das ist irgendwie der Spitzentitel bei DTV. So, ja, cool, ne? Ist jetzt nicht irgendein Backkatalog-Titel. Aber dass es so krass durch die Decke geht, ich glaube, das war den, also es hat auch glaube ich, den Printverlag und so doch ein bisschen überrollt. Also man hat sich natürlich viel versprochen von dem Titel schon. Aber dass es so groß wird, weiß ich nicht, ob das so bekannt war. Also mir zumindest nicht. Ja. Und die Anekdote dazu, die ich ja auch immer gerne erzähle, weil es einfach so schräg ist, ist, dass dieser Text wurde sehr viel länger als gedacht. Also wir haben eine Woche blockiert und dann kam irgendwann die Information, dass die Menge des Textes einfach 2 Wochen braucht zur Aufnahme. Okay. Und ich hatte die aber ja nicht mehr. Da war mein Kalender schon voll. Und dann hätte ich es halt fast absagen müssen. Und mein Glück war, dass ich die Woche drauf beim selben Hörbuchverlag einen zweiten Titel für einen Romance-Titel hatte. Und dann hatte ich halt gefragt, habe gesagt, so ja, ich hätte irgendwie mehr Lust auf Drachen als auf Romance, ob ich dann die Romance abgeben dürfte, dass ich die Drachen machen kann. Aber ich muss eines abgeben. Und ich glaube, ich würde ausflippen, wenn ich mich für die Romance entschieden hätte, ja, glaube ich, und das jetzt so mitbekomme, was da, ja. Also es ist Gott sei Dank gut gegangen für mich.
Voll.
Aber ja, so kann es auch gehen, ne? Dass dann irgendwas einfach nicht passt und dann klappt das alles nicht mehr.
Total. Ich weiß noch, wie ich angefangen habe. Ich habe letztes Jahr angefangen, die Hörbücher zu hören und war dann so, der Hype um dieses Buch und ich höre da vielleicht mal kurz rein, so ungefähr. Aber mich hat es so gecatcht, wie du auch die einzelnen Charaktere mit minimalen Stimmveränderungen eigentlich so gut einfängst. Also ich war wirklich, ich habe das angefangen, dann saß ich, glaube ich, mit dir, Christian, in einer Podcast-Aufnahme und habe es direkt empfohlen. Ich habe gesagt, ich höre gerade Teil 1 und diese Synchronsprecherin, ihr Name ist Dagmar Bittner und sie macht es so super und hört euch das an, weil auch wie sie die Drachen spricht und so, es ist einfach irre. Und der Christian war schon so der Hype, gell? Und dann wurde es immer krasser. Und was ich ja auch witzig finde, ist, am Anfang kommt ja diese Content-Warnung. Das ist ja mittlerweile auch totaler Trend, auch in diesem Genre, dass man erstmal darauf hinweist, was alles passiert, wer alles Blut vergießt und was nicht noch alles passiert und so weiter. Hast du dir, wie gehst du mit solchen Szenen letztendlich auch um? Ja, also es ist ja schon recht blutrünstig, es wird emotional. Wir haben vorhin im Vorgespräch auch schon gehört, ja, es sind auch spicy Szenen, ja. Wie geht man mit sowas um?
Ich glaube, irgendwann ist es so Routine, dass man da auch gar nicht mehr drüber nachdenkt. Also ich lese ja sehr viel im Romance-Bereich, New Adult und auch diese Romantasy. Und da hat über die letzten Jahre einfach der Spice extrem zugenommen. Und auch natürlich im Fantasy-Bereich ist da viel Krieg und Gewalt und weiß ich nicht, Folter oder was auch immer so. Aber es ist ja weniger oder häufig nicht ganz so psychologisch erdrückend wie jetzt so ein Realdrama. Also wenn ich jetzt wüsste, das ist was vielleicht auf wahren Begebenheiten basiert, dann glaube ich, würde mich das sehr viel mehr durchschütteln und mitnehmen, als wenn ich weiß, es ist eine Fantasy-Welt und da natürlich ist da auch Blut und Drama und ganz schlimm, aber da kann ich mich, glaube ich, leichter distanzieren von.
Ja.
Es gibt trotzdem Szenen, ne, wenn das natürlich sehr gut geschrieben ist und so, gibt es da Szenen, wo man dann einfach schon ein bisschen schlucken muss. Das sind bei mir vor allem traurige Szenen, also ich glaube, ein Fourth Wing, wer dann am Ende nicht heult, ist sehr abgebrüht so.
Voll.
Und das geht mir dann schon auch nahe, aber das kann ich dann auch so abschütteln, wie halt jemand, der auch das Buch gelesen hat. Es ist natürlich schon mal ein bisschen intensiver, wenn man es laut liest.
Ja.
Und es ist ja auch meine Aufgabe, natürlich die Leute in diese Emotionen reinzuziehen. Mhm. Und das kann ich nur, wenn ich sie selber fühle. Wenn ich das nicht zulasse, dass das mit mir was macht und dass es mich irgendwie bewegt, dann wird das, was mich bewegt, bei den Hörenden auch nicht ankommen.
Gibt's denn bestimmte Szenen, sind vielleicht jetzt schwierig, weil wir wollen hier niemanden spoilern, aber vielleicht auch Charaktere, die dir beim Sprechen besonders viel Spaß machen?
Ja, absolut. Also bei Fourth Wing an Dana.
Ja.
Absolut, total Spaß mit ihr so. Generell alles, was irgendwie schrill, schräg, lustig ist, cool, habe ich sehr viel Spaß mit. Oder was halt so Extreme sind auch. Also ich mag auch richtige Bösewichte total gerne. Mhm. Ich mag grantige Figuren total gerne. Ich mag, weiß ich nicht, sprechende Katzen, zahnlose Zwerge. solche Dinge. Also auch immer, wenn ich mal ein Kinderbuch habe, wo ich auch einfach mal so ein bisschen mehr so in diese Klamottenkiste packen, also so,
ja, cool,
eintauchen kann. Wo ich mich richtig austoben kann, da habe ich natürlich richtig, richtig viel Spaß dran.
Ja.
Oder auch bei Fourth Wing, ne, wenn ich dann mal einen Drachen habe und dann auch die Chance habe, dem halt mal eine andere Stimme zu geben, als jetzt nur so eine realistische Stimmpalette. Mhm. Das macht mir schon am allermeisten Spaß. Cool. Oder auch so freche Mädels. Also ich bin, aber das wissen die Verlage auch mittlerweile, also ich werde schon auch immer angefragt auf Sachen, die wahnsinnig rotzig oder irgendwie frech oder so sind. Cool. Aufgeweckt, so für ganz brave, schüchterne Protagonistinnen. Glaube ich, da gibt's auch andere Sprecherinnen.
Bist du nicht die richtige?
Die einfach viel besser dazu passen halt. Also ich kann das dann schon machen, aber ich glaube, es ist immer so ein Stück Verhalten dann von mir, ne? So angezogene Handbremse, weil ich mich dann nicht traue, ich selbst zu sein, weil ich selbst bin halt nicht so brav.
Ja. Ich finde, ja, das klingt total schön.
Darfst du dann diese Stimmen, die Stimmfarben, Tiefe, Höhe, diese Charaktere tatsächlich entwickeln? Oder gibt's da auch Regie, die dir gewisse Anweisungen gibt, wie sie es gern hätten?
Also Regie gibt's super selten. Manchmal ist es so, dass die Lektorate von den Hörbuchverlagen mit dabei sitzen. Mhm. Also das heißt, die Leute, die auch das Buch betreuen, die es auch gut kennen. Mhm. Aber da ist es auch in der Regel so, dass ich was anbiete und das erstmal mache. Und nur wenn es so gar nicht passt, würde dann jemand was sagen. Mhm. Oder wenn ich von mir sage, so, sag mal, hast du noch eine Idee? Jetzt haben wir den fünften Zwerg, was mache ich denn jetzt mit dem so? Dann würde da was kommen. Aber so an sich ist es schon meine Aufgabe tatsächlich auch, mir zu überlegen, wie gestalte ich das? Wie mache ich das, dass die hörbar unterscheidbar sind? Mhm. Dass die passen, dass die glaubwürdig sind? Ja. Und dann hat man so eine Kriegsakademie mit 20 männlichen 18-jährigen Soldaten. Denkt sich so, was mache ich jetzt? Ja, aber das ist dann die Herausforderung und das mag ich auch. Ich werde gerne herausgefordert ein bisschen. Ich habe Spaß dran, vor einem Problem zu stehen und dann zu gucken, wie wir das irgendwie hinkriegen.
Ja, toll. Wie machst du das technisch? Also bei unserer kleinen Fortsetzungsgeschichte sind die Figuren relativ überschaubar und manchmal beim Lesen habe ich trotzdem keine Ahnung, ob ich gerade die Stimme der Ehefrau verwende. Und du hast, wie du schon sagst, du hast 50 verschiedene Charaktere, keine Ahnung. Hast du ein Blatt, notierst du dir, nimmst du Farben oder hast du das tatsächlich irgendwann so im Kopf, dass du so drin bist in dieser Story, dass du jetzt weißt, wer jetzt gerade spricht und wie du sie oder ihn sprichst?
Also da ist so ganz, ganz viel auf einmal. Also wenn es überschaubar ist, brauche ich mir nichts aufschreiben. Ich habe aber zum Beispiel, ne, wieder Fourth Wing oder auch andere Fantasy-Sagas, Trilogien und so, wenn das so mehrere Bücher sind, da notiere ich mir manchmal was einfach, weil das sonst vergessen ist. Da liegt ein Jahr dazwischen und dann weiß ich das nicht mehr, weil da habe ich 30 andere Hörbücher dazwischen eingesprochen. Es ist auch so bei Mehrteilern, dass die Studios gerne dann so Stimmen, die ich gesprochen habe, meine wörtliche Rede einfach abspeichern als Textschnippel. Dann können wir da wieder reinhören.
Okay.
Und dann habe ich natürlich auch einfach viel Erfahrung, ne, dass ich dann, wenn ich meine Stimme höre, auch wieder weiß, so, ah, das und das habe ich gemacht, damit sie so klang. Die Übung ist natürlich da. Aus dem Text suche ich mir natürlich die Informationen raus. Also ich weiß ja dann, wie alt sind die, was wird über die Stimme von denen vielleicht gesagt oder wie sind die so charakterlich drauf. Das führt mich dann schon zu einer Entscheidung, was ich stimmlich so machen kann mit der Figur. Und um die wiederzufinden, gibt's so eigentlich ja verschiedene Tricks. Wir nennen das immer Ankern. Also ich suche mir quasi einen Anker, etwas, wo ich wieder hinkomme, was dann auslöst, was ich da gemacht habe. Und sowas kann man trainieren. So ein Anker kann alles Mögliche sein. Bei mir ist das häufig so eine kleine körperliche Sache. Das darf nicht zu groß sein, weil sonst haue ich gegens Mikro und dann schlecht. Aber ich kann zum Beispiel so die Augenbrauen so ein bisschen hochziehen und das Kinn so ein bisschen vorrecken. Dann kommt da natürlich sofort so eine wichtigere Stimme raus.
Ah, I see. Ja.
Okay. Und wenn ich dann die Fußsohlen schön auf den Boden setze und das Becken so ein bisschen vorschiebe, dann ist es schon mal gleich so ein Baggerfahrer oder sowas.
Ja, spannend.
So, und wenn ich dann wieder brauche, dann setze ich mich wieder so hin und wenn ich die Augenbrauen wieder hochziehe, dann werde ich natürlich wieder ganz intellektuell.
Ja, cool.
Und das passiert dann so ein bisschen automatisch und löst das aus. Es gibt andere Techniken, ne? Ich kann mir ein Bild suchen oder ich kann mir so einen typischen, markanten Satz suchen, den ich mir nur stumm im Kopf sage, aber der mich triggert, sowas wie Schätzelein oder so, ja. Was haben wir noch? Ich hatte gerade erst wieder ein Seminar, da haben wir ganz viele gemacht, so eine Tiervorstellung zum Beispiel, ja, sowas, wenn ich an Löwen denke, dann hat es was Majestätisches, vielleicht triggert das wieder, solche Sachen.
Ja.
Und
ja.
Farben, also was du gesagt hast, auch Farben nutze ich auch in meinem Skript. Ich markiere mir wörtliche Reden immer bunt.
Okay.
Und auch eine Farbe kann schon eine grobe Schublade triggern. Also wenn ich gelb sehe, weiß ich schon mal weiblich und hell irgendwie. Hell oder sanft oder piepsi, also entweder hohe Stimme oder sanft. Mhm. Und lila ist bei mir immer Bösewicht zum Beispiel.
Okay. Also, ha. Ja. Ich habe heute den Bösewicht-Pulli an. Sehr gut. Was ist dein Anker für Andana?
Helle Stimme. Und so ein neckischer Kopf so.
Okay.
Also so dieses, so ein bisschen so ein Kopfschnicksen so. Und ja. Ich habe für ihr so ein Bild einfach, also vor allem früher war sie, wo sie noch so klein war, da war das tatsächlich noch einfach sehr viel über helle Stimme und quirlig, ja. Also auch viel über schnell reden. Als sie dann in die Pubertät gekommen ist, da hatte ich dann auch so dieses starke Bild von so einem ätzenden Teenager, was da so ein bisschen drüber liegt.
Ja, cool.
Holt mich kurz ab, oder unsere Hörer, nicht. Ist das der goldene
Drache? Dann ist der kleine goldene Drache. Ja. Die ist am Anfang, ist sie noch ein Kind, und dann da habe ich wirklich sehr kindlich einfach dieses quirlig, frech, so Staunen, auch so großer Kulleraugen, ne?
Ja, voll.
Und dann kommt sie später in die Pubertät und dann kommt da natürlich mehr Teenager durch und mehr so ein bisschen so
das Rotzige. Oh.
Ja, so, also so im Gedanken habe ich auch immer, wenn sie anfängt zu reden und sich über Tern so ein bisschen aufzuregen, habe ich im Gedanken immer so ein
Augenrollen.
Ja, so ein Augenrollen im Kopf, ja.
Aber wie schön ist das denn, dass man dann auch mit so Figuren quasi mitaltert oder sich mitentwickeln darf?
Ja,
auch stimmlich.
Cool. Richtig cool, ja.
Ja, du hast gerade schon gesagt, du warst gerade auf einem Seminar. Erzähl mehr darüber. Gibst du SprecherInnen-Seminare?
Ich gebe zweimal im Jahr einen Hörbuchsprechenkurs für Leute, die schon ein bisschen Erfahrung haben, also die da schon die ersten Einstiege gemacht haben. Mhm. Und sich da weiterbilden wollen, im ganz kleinen Rahmen. Also es ist nur zweimal im Jahr, 6 Plätze, ist auch immer ganz schnell weg. Das mache ich mit einem Kollegen, der so ein eigenes Homestudio auch hat, aber bei ihm zu Hause machen wir das in Lampertheim, das ist bei Mannheim. Mhm. Und jetzt haben wir festgestellt, schon seit 5 Jahren.
Wow.
Also es hat sich jetzt auch schon etabliert und macht Riesenspaß. Ich lerne da selber auch immer so viel. Also für mich ist das immer toll, weil ich wieder mit Leuten Kontakt habe. Also ich sehe mich da immer so, wie ich am Anfang war. Mhm. Also zu sehen, wo man mal stand, so ist total schön. Und auch, die bringen ja alle immer so wahnsinnig viel Neugier und Offenheit und Begeisterung mit und trauen sich noch ganz viel. Und wenn man länger in dem Job ist, dann geht man ja auch gerne mal auf Nummer sicher. Ne? Man weiß dann, was funktioniert. Und dann habe ich halt meine 5 Stimmfarben, von denen ich einfach weiß, die klappen und dann verbrauche ich die erstmal und dann kommen irgendwelche neuen dazu und so. Und wenn ich dann wieder so mit den begeisterten Menschen zu tun habe, die einfach noch nicht so festgefahren sind, dann färbt das ganz viel wieder auf mich ab. Also cool. Ich finde das sehr bereichernd, ja. Es macht mega Spaß.
Klingt so.
Und das ist auch einfach schön. Es ist ja nur ein Wochenende, aber trotzdem zu sehen, wie da ganz viel passiert und ganz viel neue Lust auf Texte auch so wächst. Mhm. Das ist sehr erfüllend.
Voll gut. Was sind da so, ich meine, wir haben dir im Vorfeld ja auch gesagt, wir haben hier eine kleine Fortsetzungsgeschichte. Das heißt, wir sind der einzige Podcast mit Plappergeist, wie wir so unseren USP vorantragen. Das ist der liebe Snorre. Und der schlüpft in verschiedenste Gegenstände, aber auch in Personen und treibt unseren Main-Character, den Sebastian Brettschneider, immer ganz schön in den Wahnsinn und in viele peinliche Situationen. Und wir schreiben sozusagen pro Folge diese Geschichte immer weiter und zwar immer abwechselnd. Das heißt, Christian weiß nicht, was passiert, wenn ich ihm meinen Teil vorlese und ich weiß nicht, wenn Christian liest, wie es weitergeht sozusagen. Wir knüpfen danach immer an. Ist immer am Ende der Folge sozusagen, unser Betthupferl nennen wir es. Und gibt's bestimmte Tipps, die du vielleicht geben kannst, auch für Personen, die jetzt vielleicht sagen, wow, sie haben schon oft mal Komplimente vielleicht sogar bekommen für ihre Stimme und wollen vielleicht auch in das Sprecherbusiness irgendwie reinsteigen. Was sind so First Steps, die man gehen kann, um seine Stimme so ein bisschen aufzubereiten, nenne ich es jetzt einfach mal. Gibt's da was?
Ich glaube, das Wichtigste ist, jeder bringt ja was anderes mit, so, ne? Also manche Leute haben von sich aus schon einen guten Atem oder einen guten Stimmsitz und andere müssen daran arbeiten. Mhm. Das wäre natürlich was, wo man so ein bisschen gucken muss, einfach, ja, oder Dialekt oder so, ne? Muss man da noch was wegtrainieren oder so? Das sind einfach, ja, handwerkliche, faktische Sachen, die man einfach angehen kann, je nachdem, wofür man es auch braucht. Ne? Mhm. Wenn man jetzt natürlich professionell Hörbuch sprechen will, ist das was anderes, als wenn ich einen Podcast habe, wo ein Dialekt gar nichts macht, sondern eher ein Persönlichkeitsmerkmal ist, was auch einfach Spaß macht. Und dann, glaube ich, ist so das Wichtigste, dass man sich traut, ein bisschen von sich selbst immer mit durchschimmern zu lassen und sich Gedanken zu machen, aber auch, zu wem spreche ich denn überhaupt? Also wer bin ich als Erzähler oder als Figur? Das ist wichtig. Wen verkörper ich da gerade? Und auch jeder Erzähler ist eine Figur. Ich kann nicht niemand sein. Das geht nicht. Und zu wem spreche ich überhaupt? Und dann aber auch diese Vorstellung zu haben, diese Person, zu denen ich rede, wo sind die denn? Dass ich die vor mir sehe, weil dann sende ich meinen Text auch wohin. Dann hat er ein Ziel. Dann bleibe ich nicht mit meinen Gedanken so bei mir in so einer kleinen Blase. Das finde ich immer ganz spannend, dass man irgendwie so hört, wie weit dieser Raum, den jemand einnimmt an Sprechen, an wohin die Geschichte geht, dass man so richtig hört, ob das jetzt so eine kleine Kugel nur ist oder ob das wirklich an mich direkt dran geht. Und gerade wenn man vor dem Mikrofon sitzt, ist natürlich die Gefahr einfach da, dass man so bei sich bleibt, weil da ist ja niemand. Und das Mikrofon ist ja auch so nahe da. Und man redet ja gar nicht so laut, weil das Mikrofon so nah ist. Man will ja niemanden anschreien. Und dann ist aber gerne die Energie, die man eigentlich hat, also es ist nicht die Lautstärke, sondern es ist die Energie und wo sie hingeht. Die bleibt dann gerne auch bei einem selber. Und da wäre es halt wichtig, sich vorzustellen, zum Beispiel, wenn man einen Podcast macht wie ihr, und ihr macht es ja richtig super, sich eben vorzustellen, wo ist denn jemand? Habe ich einen Gesprächspartner, der sitzt da mit am Tisch? Ich adressiere das wirklich an diese Person, die da sitzt und sehe mein Publikum. Und dann kommen wir eben in dieses schöne Erzählen und reden auch, wie wir reden, und sind dann auch nicht mehr so konzentriert drauf, dass dann jede Wortendung so ganz deutlich sein muss und man dann so super überartikuliert alles richtig machen will. Da kommt man dann in die Lockerheit.
Ich würde nur tatsächlich gern ganz plump wissen, ich stelle es mir irre anstrengend ja tatsächlich auch vor. Also du sagst, du nimmst mehrere Tage auf. Das heißt, du bist mehrere Tage, viele, viele Stunden sprichst du.
Ja.
Wird dir denn irgendwann das Sprechen überdrüssig? Wie machst du denn das nach 5 Tagen Hörbuch aufnehmen? Willst du dann einfach mal ein Wochenende die Klappe halten? Oder tut es auch vielleicht mal weh, tatsächlich rein körperlich? Also Stimmbänder sind ja auch ein Werkzeug, das man beanspruchen kann.
Also weh tut's eigentlich nur, wenn ich erkältet bin, ne, und mich dann noch so drüber rette. Ansonsten ist ja so, dass ich jetzt ja nicht so viel rumschreie. Also es ist nicht wie synchron, ne? Wenn ich jetzt irgendwie so eine Trickfigur mit einer ganz verstellten Stimme hätte und die schreit dann die ganze Zeit und das muss ich 5 Tage am Stück machen, das wäre hart. Für Hörbuch ist das ja immer so Zimmerlautstärke irgendwie so recht entspannt und das halte ich ewig durch. Ja, und ich glaube, das ist so eine Charaktersache. Also meine Eltern haben früher immer gesagt, wenn ich mal sterbe, muss man mein Mundwerk nochmal extra erschlagen. Also
kenne ich noch wen.
Ich bin schon so eine Plappertante. Ja. Also ich rede schon gerne viel. Ja, und von dem her ist es nicht so anstrengend. Ich merke eher, also wir lesen meistens von 10 bis 16 Uhr. Und dann ist da zwar immer mal Pause dazwischen, aber es sind natürlich 6 Stunden höchste Konzentration.
Ja.
Und diese geistige Anstrengung, also dieses wahnsinnig konzentriert sein, zu gucken, dass man sich möglichst wenig verliest, dass man die Geschichte transportiert, dass man all die Bilder, die da passieren, quasi wie ein Film im Kopf sieht, um sie dann gut erzählen zu können. Ständig auf Zack zu sein, wer redet da gerade, wie ist die Stimmung gerade und so. Das ist einfach geistig wahnsinnig ermüdend. Und von dem her bin ich, das klingt dann so, die hat nur einen 6-Stunden-Tag, aber das ist ein 6-Stunden-Tag, nachdem ich schon sehr platt bin.
Ja, verstehe ich, ja.
Einfach, also geistig ausgelaugt, ne, wo ich dann jetzt nicht danach noch so fähig bin für Dinge, die unfassbar viel intellektuelle Kommunikation erfordern, sag ich mal. Also ich kann dann noch auf den Stammtisch gehen oder so, oder mich mit Freunden treffen, aber ich würde jetzt keine philosophische Grundsatzdiskussion mehr führen können. Das eher. Und das ist so, die ersten 3 Tage sind immer so ganz, ganz cool, finde ich. Und ab dem 3. geht's schon bergab, merke ich. Also da fällt's mir, da muss ich mich zusammenreißen, da fällt's mir einfach schwerer. Das schon. Aber man entwickelt so ein bisschen Sitzfleisch. Also es ist wirklich, wie ich sagte, so die ersten Hörbücher, das war mega anstrengend, auch körperlich. Und das ist so, wie wenn man Sport macht. So stelle ich mir das vor, wenn Menschen Sport machen. Ich mache nicht so viel Sport. Aber ne, man entwickelt so eine Ausdauer und einfach, es wird mehr Routine, es ist vertrauter und dann fallen einem viele Dinge nicht mehr so schwer. Oder man kann anders, ne, man kann so auch die eigenen Energiereserven besser einschätzen, da besser mit umgehen.
Ja, cool, alles klar.
Voll spannend, wie lang am Stück liest du dann auch ohne Pause? Also man muss ja auch irgendwann mal was trinken oder die Lippen werden trocken und man muss sich, weiß ich nicht.
Also wenn ich einen Schluck Wasser brauche, dann trinke ich einen Schluck Wasser. Das mache ich natürlich meistens, wenn ich mich dann eh verlesen habe und dann sowieso neu angesetzt wird, dann trinke ich halt mal schnell einen Schluck Wasser. Also ich trinke eigentlich immer so zwischendrin halt so schluckweise was. Trinken ist auch so ein Tipp, ne, für Leute, die viel mit Sprache, mit Stimme machen, ist einfach Trinken ganz wichtig und zwar nicht erst dann, wenn ihr redet, sondern permanent gut hydriert zu sein, einfach am Abend vorher schon getrunken zu haben, wenn man am nächsten Tag Aufnahmen hat, ist wichtig. Weil wenn ich in dem Moment was trinke, bis das meine Stimmbänder wirklich befeuchtet, ist eigentlich erst am nächsten Tag, ne? Also.
Vielen, vielen Dank für all diese mega spannenden Einblicke. Voll unsere Gäste, die dürfen ja auch immer einen Song auf unsere Playlist packen. Das hatte ich dir ja im Vorfeld auch schon gesagt. Ja. Du hast auch einen rausgesucht. Das heißt, den darfst du jetzt sehr gerne nennen und uns auch gerne erzählen, warum du genau diesen Song auswählst.
Das ist das Motiv von Bodo Wartke, weil das im Prinzip eigentlich meine Stimmung widerspiegelt in dem Moment, in dem ich mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen. Also es geht inhaltlich einfach darum, dass man doch mal hinterfragt, ob das, weswegen man etwas macht, überhaupt das Richtige ist. Und bei mir war es eben dieses, war halt beruflich da, weil man das so macht, weil man ja irgendwas mal machen muss und dann halt verräumt ist. Und zu merken, dass das, was mich antreibt, aber etwas ist, also dass ich einfach glücklich sein möchte und das Glücklichsein mir so viel wichtiger ist, als irgendwie Sicherheit zu haben oder viel Geld zu verdienen oder so, sondern dieses etwas machen, hinter dem ich stehen kann und das mir einfach Freude macht und sich das auch zu trauen und eben nicht dem zu folgen, was alle so tun. Das ist ja auch ein Prozess. Da ist man gerne in so einem Fahrwasser halt erstmal so drin. Und das hat mich, dieses Lied spiegelt es einfach sehr, sehr treffend wider. Deswegen ist es witzig, es ist nicht nur mein Lied, sondern tatsächlich eine Sprecherkollegin von mir, Katharina von Dahke, ist auch großer Bodo Wartke-Fan. Mit ihr gehe ich auch immer gerne zusammen auf Konzerte. Und wir haben so für uns gesagt, es ist eigentlich unser Lied, weil es uns wirklich beide so bewegt, ja.
Cool, danke schön.
So, das sind wir wieder. Wow, war das ein schönes Gespräch.
Irre spannend.
Mega. Also ich finde es total cool. Einerseits die Tipps, die sie uns natürlich gegeben hat. Ich bin schon ganz gespannt, wie du heute das Betthupferl uns vorliest. Vielleicht hast du dir ein bisschen was abgeschaut.
Das ging nicht. So schnell bin ich nicht.
So schnell bist du nicht. Aber ich erinnere dich dran und ich mache dann auch mal so, wenn du den Snorre sprichst, dann kannst du den Frecher sprechen. Wir sollten uns übrigens mal darauf einigen, ob der Snorre eigentlich bayerisch spricht oder nicht. Weil ich glaube, am Anfang, da hat der bayerisch gesprochen und am Ende dann nicht mehr.
Ja, ich habe mir gedacht, das weiß man ja nicht, wenn er jetzt in einer Gitarre sitzt, spricht, vielleicht ist es eine sächsische Gitarre.
Okay.
Deswegen weiß ich nicht. Aber hey, gut. Aber es sind so Fragen, die muss man sich stellen.
Die sollte man.
Die können wir ja auch mal nach draußen geben. Wie seht ihr das?
Ja.
Und das sind ja literaturwissenschaftliche Fragen, philosophische.
Ja, finde ich auch. Und ja, Dagmar Bittner, wahnsinnige Persönlichkeit, ganz tolles Gespräch. Also auch im Vorfeld, vor dem Interview und auch im Nachgespräch, noch nach dem Interview. Wir haben uns köstlich mit ihr amüsiert. Vielen Dank, liebe Dagmar, an der Stelle auch nochmal, dass du bei uns zu Gast warst. Das war eine große, große Ehre. Und hört unbedingt mal rein in ein Hörbuch, das die liebe Dame gesprochen hat, weil ich finde, sie macht das wirklich einfach unfassbar. Ja. Also ich habe das ja schon mal angekündigt, dass ich einfach deswegen auch Fan geworden bin von dieser Fourth Wing und Iron Flame, Onyx Storm und so weiter, weil ich die Hörbücher gehört habe und das einfach so fantastisch fand, wie sie das macht. Also ich bin da immer noch...
Und man hört es ja tatsächlich, wie sie sprechen kann.
Ja, unglaublich.
Also was wir hier machen, ist ja ein einziges Genuschel im Vergleich.
Mhm.
Das ist schon toll.
Und die unglaubliche Geschichte dahinter, dass sie eigentlich keine Zeit gehabt hätte, um diese Saga einzusprechen, aber dann gesagt hat, sie hätte eigentlich Bock auf Drachengeschichten und jetzt dadurch so auch als Sprecherin so erfolgreich wurde, weil sie einfach Deutschlands beliebteste Hörbuchsprecherin mittlerweile ist. Also die hat ja diverse Awards und Auszeichnungen dadurch jetzt auch schon bekommen. Finde ich einfach mega. Finde eine unglaubliche Geschichte. Ja, ganz toll. Cool. ich bin heute gut drauf. Merkt man gar nicht, oder?
Nee, ist mir immer noch nicht aufgefallen.
Wie bist du so drauf?
Ja, eigentlich ganz gut. Fatalistisch gut.
Fatalistisch gut?
Mhm.
Vater wie der Vater? Hä? Das macht gar keinen Sinn. Wusstest du, dass im alten Ägypten Käse so wertvoll war, dass er sogar als Zahlungsmittel genutzt wurde?
Boah. Nee, aber fände ich gut, wenn man das heute wieder so machen könnte. Ich habe gerade ein Parmesan daheim.
Ist der gut? Oder groß einfach?
Inzwischen ist er geschrumpft.
Ist er geschrumpft, ja. Aber lecker.
Aber um ernsthaft zu antworten, nein, das wusste ich nicht.
Ja. Wusstest du, dass die erste SMS der Welt den Text Merry Christmas enthielt und 1992 verschickt wurde? Ist auch irgendwie krass. Was für ein Text für eine erste SMS.
Was hättest du denn verschickt?
Irgendwie so ein Kavum, da bin ich oder so.
Kavum, da bin ich. Kommt halt drauf an wen sie ging und von wem.
Ja, das habe ich jetzt hier nicht mehr stehen. Aber das könnte man nachreichen als Information. Ja. Wollen wir mal in unser Schmankerl fahren?
Ja, rutsch mal rein.
Ich auch sagen. Schmankerl der Folge. Das Schmankerl der Folge wird präsentiert von Prechtl. Frisch, lecker und mit viel Liebe zu regionalen Produkten. In den Prechtl-Märkten in Raubling, Brandenburg, Bad Aibling und Bad Fallenbach ist Schmankerl-Shopping garantiert. Prechtl, hier geht's mir gut.
Diesmal darfst du anfangen.
Juhu! Christian, ich habe heute eine Doppelempfehlung. Oh mein Gott. Und zwar ist es eigentlich ein Podcast, aber es gibt ein Buch dazu.
Crazy.
Wie verrückt ist das denn? Und der Podcast, der ist von Anna Bühler und Christian Alt und er heißt Darwin gefällt das. Es ist ein sehr unterhaltsamer, ich möchte ihn fast Wissenschaftspodcast nennen, der sich mit sehr skurrilen und kuriosen, aber auch manchmal komplett absurden Geschichten aus Natur und Evolution befasst. Ja, diese beiden Hosts, die auch eine sehr gute Portion Humor immer an den Tag legen, die zeigen, wie verrückt manchmal die Natur sein kann oder auch wie sehr manche Tierarten durch Versuch oder auch nur Irrtum überlebt haben. Deswegen Darwin gefällt das. Ja, deswegen kam so der. Es gibt da Zombie-Tiere oder auch Sex im Tierreich bis hin zu evolutionären Fehlschlägen. Das ist alles dabei. Das ist perfekt für alle, die Bock auf so Aha-Momente haben, auf unnützes Wissen. Ha, deswegen habe ich da heute ein bisschen was dabei gehabt. Und auch einfach witzige Fakten, wo man sich einfach denkt, ne, ich glaube das nicht, das klingt unglaublich, das muss ausgedacht sein. Ja? Und die Geschichte, die mich am meisten bisher fasziniert hat, wo ich mir dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein, die haben die unter anderem auch in einer Live-Podcast-Session erzählt. Mein Mann, der Michi, der ist großer, großer Fan von Darwin gefällt es und der hat diese Veranstaltung, also Tickets dafür, von mir zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und da waren wir vor ein paar Wochen. Und diese Geschichte ist einfach nur unglaublich. Da geht es um Albert Einstein, ja, der wohl berühmteste Wissenschaftler überhaupt. Gestorben am 18. April 1955 in Princeton. Und eigentlich wollte der gute Herr Einstein, dass sein Leichnam einfach vollständig eingeäschert werden soll. Ja? Aber der Pathologe Thomas Harvey hat während einer Autopsie, die eigentlich nicht angeordnet war, weil Einstein ist eines natürlichen Todes gestorben, eigenmächtig das Gehirn des Physikers entnommen. Und hat es zerteilt in etwa 240 kleine Würfel und konserviert. Und zwar auch nicht besonders gut. Also total verrückt. Ein Teil dieses Gehirns wurde an verschiedene Wissenschaftler zur Untersuchung weitergegeben, während der Rest über Jahrzehnte hinweg an verschiedenen, nicht dafür geeigneten Orten aufbewahrt wurde. Ja, darunter in Harveys eigenem Keller in einer Cidre-Kiste unter einem Bierkühler. Und erst nach 40 Jahren sind die verbliebenen Teile des Gehirns dann auch ans Princeton Hospital zurückgeführt worden. Heute sind einige Präparate in Museen, wie zum Beispiel dem National Museum of Health and Medicine in Chicago und irgendeinem Philadelphia-Museum auch noch ausgestellt. Das hatte ich mir ja vorhin noch durchgelesen. Aber die Geschichte von diesem Gehirn, das ist also unfassbar. Das kann man doch nicht glauben, oder? So mhm. Einsteins Gehirn einfach mal wegtuppern und verteilen und eigentlich wollte das nicht, aber hey, let's go. So. Und diese Geschichte ist eben wirklich ganz spannend und natürlich noch viel besser erzählt. Einerseits in einer Folge von Darwin gefällt das. Und andererseits eben auch in dem Buch, das auch Darwin gefällt, das heißt. Und das ist einfach wirklich ein fantastisches, lustiges Buch und ich kann es jedem nur empfehlen. Also man ständig noch schmunzeln. Du verlinkst
es brav in den Shownotes.
Ich verlinke das ganz brav in den Shownotes und die Überschrift zu der Geschichte zu Einsteins Hirn ist Einstein in der Tupperdose oder wie ein Pathologe das Gehirn des berühmtesten Physikers der Welt mit nach Hause nahm und knapp 50 Jahre nicht wieder rausrückt. Das ist wirklich unglaublich. Ich bin und das ist auch so ein bisschen, sag ich mal, wie ich auf den heutigen Folgentitel kam, dass es einfach so weirde Geschichten gibt. Ich wusste das nicht. Wusstest du das?
Nein, das wusste ich nicht.
Aber das ist doch so krass, eigentlich. Also wie, das muss doch überall auf Leuchtreklamen stehen.
Damit hier, Einsteins Hirn gesucht. Ja, aber ist der dann, ist das ein Verbrechen?
Na, also der war dann auch schon relativ alt, glaube ich, wie er das dann wieder hergegeben hat. Also ich glaube nicht, dass dem was passiert ist. Ja.
Hirndiebstahl.
Ja, Hirndiebstahl.
Organdiebstahl. Hat Albert Einstein einen Organspendeausweis gehabt?
Naja, aber ein Hirn? I don't think so, dass das funktioniert. Das konntest du mir nicht erzählen.
Ah, schade.
Ja, also hört euch diesen Podcast mal an. Darwin gefällt das. Guckt euch dieses Buch mal an. Schmökert da mal rein. Es lohnt sich.
Hast du mir eigentlich dieser Tage schon mal irgendwas von dieser Geschichte erzählt? Oder hast du das, als ihr da bei der Veranstaltung war, irgendwas von diesem Hirn irgendwie? Weil ich hatte dieser Tage mal, und habe ich ihn wieder, keine Sorge, ich pack's trotzdem nicht auf die Playlist, habe ich von der EAV diese Liedzeile wieder im Kopf.
Welche denn?
Ich habe Schwarzeneggers Hirn und von Einstein die Figur. Ich glaube, das ist der Märchenprinz.
Ah.
Ja, ERV habe ich doch gesagt. Aus dem Off, ihr hört es nicht. Mir schreit der Simon ins Ohr. An der Copacabana heißt das Song.
Gott sei Dank haben wir hier eine Redaktion, die uns hier unterstützt.
Gott sei Dank.
ERV hast du gesagt, ja, genau.
Und, aber da muss man auch gleich dazu sagen, Arnold Schwarzenegger, in der letzten Folge ist es irgendwie untergegangen, ist ein Kraftmensch, ein Herziger, ein kluger Mann, wahrscheinlich schon immer gewesen, aber es ging immer unter vor lauter Conan der Barbar-Filme. Also ein super Typ und wenn der sich gerade zu Wort meldet, macht er das auf so weise und lustige Art zugleich. Und also ich, großer Arnold Schwarzenegger-Fan.
Wir haben ein fantastisches Reel gesehen auf Instagram, das posten wir euch auch unbedingt mal in unsere Story, guckt da mal rein. Da hat er einen tollen Rezepttipp für uns. Ja, da macht er sich einen ordentlichen Proteinshake und was macht er da noch rein? Einen kleinen Schuss
Schnaps.
Weil dann geht das viel schneller ins Blut.
Und das erklärt auch, warum wir immer so gut drauf sind, weil wir befolgen natürlich solche Tipps.
Freilich, ich hatte heute schon einen Proteinshake. Christian, was hast du uns für einen Schmankerl mitgebracht?
Jetzt hätte ich es beinahe vergessen, dass ich auch noch Schmankerl
habe. Keine Sorge, ich habe hier einen Plan.
Na gut, also, wie du vielleicht weißt, liebe Katie, in Rosenheim machen wir es ja gerne so, also mit einem Auge schielen wir kritisch auf die Landeshauptstadt, weil unsere Perle am Inn natürlich viel schöner ist und wir sind näher am Gardasee und an den Bergen und also wir vereinen das Beste aus Landleben und Urbanität. Und außerdem haben wir die Rosenheim-Cops, also eigentlich ist Rosenheim der Nabel Bayerns. Denken wir RosenheimerInnen gern. Und andererseits gärt aber auch immer so ein bisschen Neid und heimliche Bewunderung in uns, weil die Münchner haben halt doch mehr Kohle und mehr Kultur und Vorsicht, eine surfbare Welle, ganzjährig, die Eisbachwelle. Ah. Ja, und da haben wir jetzt quasi nachlegen müssen, weil ein paar Flüsse haben wir ja auch. Und da hat sich Rosenheim gedacht, wenn man schon mit so einer halbherzigen Erweiterung der Fußgängerzone bis in die Satire-Sendung quer es schaffen, peinlicherweise, was können wir dann erst schaffen, wenn wir auch so richtig auf die Kacke hauen und uns eine eigene Surfwelle bauen?
Okay.
Ja, richtig gehört. Rosenheim wird der Surf-Hotspot. Also das ist, hat der Stadtrat beschlossen. Also ob das jetzt zu uns passt, wie ein zu heiß gewaschener Neoprenanzug, das wissen wir noch nicht genau.
Der Chiemsee ist nicht weit, da gibt es ein paar Surfer, die müssen ja dann nur rüber.
Die Community ist groß, also im Grunde hat fast jeder Zweite im Keller ein Surfbrett und wartet nur darauf, es endlich in die Fluten zu schmeißen.
Kann man das mit dem Longboard auch machen?
Ja sicher, du schraubst die Räder ab und ab geht's. Also man weiß es nicht, also so richtig einig sind wir uns natürlich nicht. Das ist genau wie bei der Westtangente, aber das Schöne ist, das hat 20 Jahre gedauert, bis die dann fertig war. Insofern, vielleicht kaufst du doch noch kein Surfbrett. Mhm. Jetzt jedenfalls bleiben wir noch auf dem Wasser. Also die Idee lautet, im sogenannten Hammerbach eine stehende Welle zu bauen, ein Paradies für Surfer und Kajaksportler und sogar die Finanzierung steht im Grunde. Der Freistaat Bayern schüttet 450.000 Euro aus, muss man nur noch die eine oder andere 100.000 Euro drauflegen.
450.000 Euro für eine Welle?
Ja, das ist die perfekte Welle.
Okay.
Das ist der perfekte.
Das ist eine unglaubliche Standort. Geschichte, würde ich mal sagen.
Ja, jetzt bevor du dir ein Brett besorgst. Also es muss noch ein Lärmgutachten natürlich gemacht werden. Da wohnen ja Leute und der Surfer, wenn surft, der schreit ja nur umeinander.
Die Welle an sich ist nicht so laut, aber der Surfer.
Die Welle an sich nicht, aber die Surfer.
Und der Applaus von den
Zuschauenden. Die Zuschauenden und weiß den ich. Ja. Und dann natürlich muss man schauen, was sagt die Natur. Vielleicht brütet da ein Wolpertinger, dann geht das auch nicht. Aber grundsätzlich hat der Staat da gesagt, das machen wir. Und der Freistaat hat gesagt, das zäumen wir. Und die Politik hat gesagt, ja, wir wissen es nicht, aber wir stimmen mal dafür. Die Leute streiten sich wie immer in Rosenheim, zu teuer, zu gefährlich, keine Ahnung.
Geil.
Ich habe auch keine Ahnung. Ich finde es grundsätzlich aber gut, wenn mal in dieser Stadt irgendwas Innovatives passiert. Also wenn man irgendwann mal was macht, was nicht nur Fußballplatz, Eishockey, sondern einfach
The
mal
Wave.
Was... Man macht mal was Neues und probiert was. Aber und jetzt
liebes
bitte.
Liebes Stadtmarketing, macht's da.
Jetzt bitte, also wenn wir jetzt sagen, wir holen uns eine Welle, dann bitte richtig und nicht so halbgar wischiwaschi bei dieser peinlichen Fußgängerzonenerweiterung. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, sonst schaust du das mal auf quer an. Da haben wir ja beschlossen, dass wir einen so gewissen Teil der Münchner Straße zur Fußgängerzone machen. Ich mache hier Anführungszeichen. Also das hat man so gemacht, links und rechts hat man so Betonpflanztröge hingestellt. Und dann war das die Fußgängerzone. Die Busse sind trotzdem noch durchgefahren, die Leute mit ihren Autos auch, weil es keiner gecheckt hat. Man hat nicht sich überlegt, ob man vielleicht den nahen Park, da irgendwie was Aufenthaltsqualität, ob man die Straße schöner macht, ob man irgendwas macht. Man hat einfach nur zwei Betondinger hingeschickt. Das ist jetzt eine Fußgängerzone. Überraschenderweise hat es nicht funktioniert. Nach 3 Monaten hat man wieder gesagt, ja, scheiße, ist das peinlich, das machen wir wieder weg. Dann haben sich wieder die Leute aufgeregt und gesagt, nein, die Fraktionen haben ein Quorum durchgesetzt, dann gesagt, doch, jetzt bleibt's doch. Und also wenn wir das bei dieser Welle auch so machen, dann kommt nicht nur quer, dann kommt die heute Show und dann wird's wirklich peinlich. Deshalb wirklich, macht es richtig und lasst nicht irgendwelche alten Leute, die überhaupt das Wort Surfen nicht schreiben können, da planen, holt die Community mit an Bord und die Nachbarschaft und überlegt euch das bitte richtig und dann wird es cool, ansonsten wird es peinlich.
Ich bin so gespannt, wie man eine Welle baut.
Und da schmeißt der Haufen Krempel ins Wasser, damit sie das Wasser da hoch Dings bumst.
Wie, da gibt es doch, war das in Polen, wo sie ewig überlegt haben, ob sie da einen Staudamm bauen an so einem Fluss und dann haben sie einfach die Biber gemacht.
Praktisch, ja, Biber haben wir ja eh auch viele, vielleicht kann man die auch mit einbeziehen.
Vielleicht sind die Profis im Wellenbauen.
Ja, mit Sicherheit. Ja, ich bin ja auch, ich frage mich, es gab ja seit Jahren im Chiemgau die Vereinigung oder Initiative Chiemgau-Welle, da war eigentlich auch schon die Entscheidung gefallen, dass irgendwo, ich glaube, bei Traunstein, wahrscheinlich, ich weiß ich gar nicht, was da der Stand ist.
Was dann so die Stadt macht, die geht so auf Google und dann tippen die so ein, so Anbieter für Wellenbau oder so.
Anbieter für Wellenbau, ja.
Was so würdest du googeln?
Ja, genau das.
Ja, geil. Also wir würden uns schon mal natürlich ins Spiel bringen wollen für die heilige Eröffnung der Rosenheimer Surfwelle, oder? Dann machen wir einen Live-Podcast.
Dann machen wir alles, solange wir nicht surfen müssen.
Große Schere mit und schneiden das Bundle durch. Könnten wir.
Bänder durchschneiden auf jeden Fall.
Nee, ja, lustig.
Wir sind gespannt, wir gucken.
Ja, ich werde gleich mal nach Wellenbauarbeiter. Nein, google ich nicht.
Oder du gründest selbst noch schnell die Wellenbaufirma.
Bring mich nicht auf waghalsige Ideen.
Du, es sind
Ideen.
450.000 Euro da, die kann man abgreifen.
Himmi Blabla Podcast baut Rosenheimer Surfwelle.
Fantastisch.
Mit ihren eigenen 4 Händen. Toll.
Toll.
Die so eine tolle Welle habt ihr noch nicht gesehen.
Nee, die riesige Welle.
Die wird riesig. Die geht bis in die Fußgängerzone. Oh Gott, nein. Jetzt komm mal richtig in den Schmarrn rein. Ja, schön, schöne Geschichte. Ich bin gespannt. Wir bleiben dran.
Wir bleiben dran.
Schmankerl der Folge. So, wir haben ja diese Playlist, ihr Lieben. Und auf diese Playlist werden wir jetzt auch wieder Songs tun.
Was war dein Schmankerl?
Mein Schmankerl war dieses
Ach
Buch.
Ach ja, das stimmt, das war das fantastische
oh,
Buch.
Oh, der Herr Topel ist ein bisschen...
Nicht, das heißt...
Hast du dein Ginkgo genommen?
Ich ernähre mich nur von Kellogg's Cornflakes.
Ah ja, das ist gescheit. Da geht die Energie nicht raus aus dem Körper.
Richtig, und seitdem bin ich auch endlich dem Zölibat so richtig zugetan.
Zöli was?
Machen wir Musik, komm.
Wir machen jetzt Musik. Und wir verlinken euch auch diese Playlist nochmal. Die könnte nämlich auch noch ein paar folgende vertragen, würde ich mal sagen. Und da sind mittlerweile richtig, richtig coole Songs drauf. Und genau, ich würde sagen, du fängst mal an, weil die liebe Dagmar, die hat uns auch ja einen Song genannt. Ah, den hat sie uns ja im Interview genannt. Den packen wir natürlich auch nochmal mit drauf. Und genau, nenn uns doch mal deinen ersten Song
okay.
heute.
Okay, ja, ich war jetzt ein bisschen traurig. Ich würde so gern eigentlich ein anderes Lied draufsetzen, nämlich sozusagen die Keimzelle. Aber von diesem Künstler ist wirklich alles auf Spotify nur das, was ich bräuchte, nicht. Und drum fange ich jetzt halt doch, habe ich das gleiche Lied wie du.
Nee, aber es ist so witzig, weil das Wort Keimzelle, das könnte so ein Rammstein-Song sein.
Oder, so. Oder eine Rammstein-Coverband. Genau, Keimzelle.
Nicht gut.
Es kommt Feuerschwanz bald irgendwo in die Gegend.
Die hatten sich für ein ESC beworben.
Hat aber nicht hingehauen.
Hat nicht geklappt.
Egal, kommen wir zurück. Also drum machen wir es jetzt anders. Also pass auf, gerade hört ja jeder, es hilft nichts. Anxiety von Doechii.
Oh, cool. Ja.
Überall in allen Charts Grammy gewonnen. Affengeiler Song, unfassbar. Also nehmen wir halt den. Also so, den hat die eigentlich schon 2019 aufgenommen, angeblich in ihrem Schlafzimmer. Dann war er 2020 auf ihrem Mixtape Cover Music Sessions. Und dann irgendwann muss es halt jemand auch auf TikTok hören. Und jetzt hören wir es überall, und zwar zu Recht, weil es einfach so geil ist.
Ja, ich mag den auch gerne.
So geil einfach. Und jetzt glaubt man ja dann zuerst, das ist der Track-Sample aus Somebody That I Used To Know von Gotye.
Aber nein, es ist Inception.
Es geht noch weiter zurück. Und ich hätte so gern von Luis Bonfa eben diesen Bossa Nova-Gitarristen den Song Seville auf die Playlist gepackt, weil das ist auch ein hammergeiles Lied. Aber nicht auf Spotify. Also wirklich, von dem Typen ist ein Werk auf Spotify 1 Milliarde Songs.
Nur der eine nicht.
Nur dieses verfluchte Lied nicht. Aber es gibt's auf YouTube. Wir tun Anxiety auf Spotify und ihr guckt euch aber auf YouTube einmal Seville von Luis Bonfa auch an.
Das ist eine krasse Hausaufgabe. Mhm. Ja. Gut. Ja, sehr schön. Ich habe heute einen Song dabei, und zwar von einem US-amerikanischen Musiker und Videoblogger aus Kalifornien. Sein Name ist Alex Warren. Hast du schon mal gehört?
Nein.
Und sein Song heißt Ordinary und wurde am 7. Februar, nein, ich glaube, der ist schon ein bisschen älter. Doch, das kann schon sein, dass der relativ neu ist, noch der Song. Er ist auf jeden Fall Ordinary. Ich weiß gerade nicht, wann der veröffentlicht wurde, aber das könnte ich auch noch nachreichen. Was total fancy ist, ist, dass dieser Song auch auf TikTok und auf Instagram extrem trendet, weil das eben auch mit dieser BookTok-Kreatorinnen-Geschichte zu tun hängt. Das heißt, alle Leute, die gerade Onyx Storm lesen, bringen diesen Song mit diesen Büchern in Verbindung. Und alles, was da irgendwie so gepostet wird, wird eben mit diesem Song unterlegt. Und ist ein ganz schöner Couple-Song, geht um Liebe und macht einfach richtig Spaß. Ja, also Alex Warren, Ordinary, kommt auf die Liste.
Voll schön. Ja gut, meinen zweiten Song habe ich mitgebracht, einfach weil ich die Story so unglaublich finde. Man kennt sie vielleicht auch, aber es ist immer wieder ganz geil. Am 30. November 1982 ist Thriller erschienen.
Nein.
Doch.
Geil.
Da haben wir natürlich noch nicht wissen können, was das für ein unfassbares Album wird. Produziert von Quincy Jones ist es Michael Jacksons 6. Studioalbum gewesen, und damit ist er endgültig zum größten der 80er geworden. Also je nach Zählung 110 Millionen verkaufte Exemplare. Bis heute, glaube ich, das meist verkaufte Album der Welt. 8 Grammys gewonnen, 7 Top 10 Hits. Und einer dieser Hits war auch der Titeltrack Thriller, der 1984 auch auf Nummer 1 gerauscht ist. Nicht zuletzt wegen seines ikonischen Gruselmonologs. Du erinnerst dich, am Anfang kommt doch diese Stimme und am Ende diese fiese Lache. Und die gehört Vincent Price, sein Hollywood-Schauspieler, eine Horror-Ikone. Und der stand, als er angefragt wurde vor der Entscheidung für seine Sprechpassage: Magst du $20.000 dafür oder magst du dich an der Umsatzbeteiligung des Albums, also magst du dich am Umsatz des Albums beteiligen? Jetzt hat sich der Herr nichts ahnend, was er da für ein Album vor sich hat, für die $20.000 entschieden. Shit. Jetzt stell dir das vor, der wäre Millionär geworden, einfach allein durch diese Beteiligung.
Krass.
Aber gut, so ist er eine Legende des Horrorfilms geblieben.
Heftig.
Und jeder kennt diesen Monolog und dieses Lachen, und es ist unglaublich.
Ja, ist
und,
geil.
Ja, eigentlich eine fiese Geschichte, finde ich.
Echt eine fiese Geschichte.
Und dann packen wir doch Thriller.
Ja, sehr geiler Song.
Auf die Playlist.
Den mag ich auch richtig gern. Ich habe jetzt noch mal ganz kurz gegoogelt, weil ich konnte das gerade nicht glauben, aber der Song von Alex Warren ist tatsächlich erst am 7. Februar 25 erschienen. Mich hat das nur so gewundert, weil der schon so crazy in meinem Gedächtnis ist, als würde es den schon seit 10 Jahren geben. Aber den gibt's echt erst seit ein paar Wochen gefühlt. 7. Februar.
10 Wochen.
Das ist jetzt noch nicht so lang her, würde ich mal behaupten. Ah, das ist ja total verrückt. Ja, aber habe ich diese Information hier auch noch entsprechend nachgereicht und schiebe gleich noch meinen zweiten Song für unsere Playlist hinterher. Und zwar ist das diesmal ein Duett. Und zwar von der lieben Lady Gaga und dem lieben Bruno Mars aus dem letzten August und zwar 16. August 2024 veröffentlicht. Der Song heißt Die with a Smile und ist das Abschlussstück auf Gagas 8. Studioalbum Mayhem. Und es ist ein richtig schöner, so ja, pop-souliger Soft-Rock-Song, der einfach so eine tiefe Sehnsucht nach einem geliebten Menschen ja ausdrückt. So, es ist so, wenn heute der letzte Tag von diesem Planeten wäre, dann will ich den mit dir verbringen. So, oh, und ich fühle diesen Song so heftig und auch dieses Video ist so so geil gemacht. Die haben so geile Kostüme an. Es ist eigentlich ziemlich easy produziert, also nicht produziert, sondern das verändert sich nicht viel am Setting, aber es sind so einfach diese Details, wie sie am Klavier sitzt, eigentlich raucht und spielt und sie beide diese Kostüme tragen. Es ist einfach fantastisch. Es ist ein wahnsinniger Song und den könnte ich absolut in einer Endlosschleife hören. Ja, und ja, ich liebe den Song sehr.
Haben Sie nicht auch einen Grammy gewonnen?
Das kann gut sein.
Ich also glaub. Doechii hat ja für ihr Album als dritte Frau überhaupt erst für das Album Bestes Rap.
Ach, krass.
Gewonnen. Ich glaube, dass der Song auch einen Grammy gewonnen hat.
Das kann gut sein. Das habe ich nicht so verfolgt.
Also, wir sind hier.
Wobei die Lady Gaga, die kann ihre Grammys wahrscheinlich, und auch der Bruno Mars, die können die wahrscheinlich mit dem Bagger heimfahren.
Damit beschmeißen.
Ist das deiner? Nein, das ist meiner. Also, bist du sicher? Ja. Das ist schon crazy. Ja, ach, ganz tolle Songs.
Ja, cooler Song. Mhm.
Haben wir noch irgendwas Unglaubliches eigentlich?
Ja, unglaublich, dass diese Folge schon wieder zu Ende geht.
Ja, ja, ganz tolle Folge. Viel Witziges haben wir da heute dabei gehabt. Das ist ja teilweise ausgeartet. Wusstest du, dass Garnelen ihr Herz im Kopf haben?
Manche tragen es auf der Zunge, wusste ich.
Ja, auch das. Und Faultiere kacken nur einmal in der Woche und steigen da halt dann den Baum runter und riskieren dabei absolut ihr Leben.
Das ist dramatisch.
Sorry, vielleicht hätte ich das nicht jetzt. Ja.
Ja, ich glaube, das passt ganz gut.
Na gut, willst du uns was vorlesen, oder?
Ah, wollen.
Ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Na komm, let's go into the Betthupferl.
Irgendwie tut er ihm ja schon leid, der Sebastian. Snorre ist an und für sich kein Unmensch, genauer gesagt kein Ungeist. Aber Schnaps ist Schnaps und Dienst ist Dienst und sein Job ist es eben vorerst, Sebastians Gedankenschranken zu öffnen. Snorre durchforstet das Badezimmer, während sein Schützling noch schläft. Das Erlebnis gestern im Fitnessstudio war anstrengend. Anstrengender als das läppische Workout, das Sebastian dort normalerweise absolviert. Das glaubt er doch nie im Leben, dass Karin ihm abnimmt, er würde dort dreimal die Woche Gewichte stemmen. Ohne auch nur einen Millimeter Muskelmasse zu, geschweige denn Bauchfett abzunehmen. Für wie naiv müsste er seine Frau da halten? Karin ist doch hundertprozentig klar, dass ihr Göttergatte mehr Zeit in der Sauna verbringt als an den Geräten. Wobei er sich den Weg in den hölzernen Schwitzkasten künftig sparen kann. Inzwischen kennt ihn ja das ganze Studio im Adamskostüm. Snorri grinst, als er sich Sebastians Tortur noch einmal vor Augen führt. Nun gut, denkt sich der Plappergeist, was könnte ich heute Morgen abziehen? Ein Badezimmer, die ganze Familie im Stress, da fällt mir doch sicher was ein. Mit müden Augen steht Sebastian vor dem Badezimmerspiegel. Brav hat er die elektrische Zahnbürste über seine Beißerchen rödeln lassen und will sich nun den Mund ausspülen. Da geht das Surren in ein Murren über. Aha, wie beim Sex. Du versuchst es wieder mit der berühmten 5-Sekunden-Technik. Aber da muss ich dich leider enttäuschen. Wenigstens hier solltest du schon 3 Minuten durchhalten. Sebastian stutzt, schielt auf die Bürste, dann auf sein Spiegelbild. Es blickt ihn resigniert an. Sebastian wiederholt die Putzprozedur, bis er sich ganz sicher ist, gut und gern 5 Minuten geschrubbt zu haben. Seine Zähne werden die Mitmenschen wahrscheinlich blenden, wenn er so weitermacht. Doch jedes Mal, wenn er die Zahnbürste aus dem Mund nimmt, schaltet Snorre in einen schrillen Alarmmodus. Achtung, Achtung! Verfrühte Beendigung des Reinigungsprozesses. Plackwarnung auf Prämolaren und Molaren. Mit zusammengebissenen Zähnen putzt Sebastian weiter, bis es an der Tür klopft. Karin fragt, ob er beim Zähneputzen eingeschlafen ist. Glück gehabt, Zuckerschnute, sagt Snorre. Das hast du überstanden. Sebastian unterdrückt ein Knurren, schaltet genervt die Zahnbürste aus und wirft sie ins Waschbecken. Bevor er Snorre lauthals verfluchen kann, ruft ihn eine gewisse Dringlichkeit aufs stille Örtchen. Nun ja, still. Kaum hat er sich hingesetzt, schaltet Snorre in den Sportmoderatorenmodus. Meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren nervenaufreibenden Wettkampf im Porzellanschüsselbesteigen. Unser heutiger Herausforderer, Sebastian Brettschneider! Sebastian stöhnt. Da sehen wir ihn tief konzentriert. Die Haltung? Klassisch. Konzentriert. Die Taktik? Noch unklar. Wird er sich für einen Schnellschuss entscheiden oder doch auf kontrollierte Offensive setzen? Sebastian greift nach der Klobürste, aus der die Stimme zu kommen scheint. Er erwägt, der Plastikbürste das Genick zu brechen. Oh, das sieht nach einem Strategiewechsel aus, ruft Snorre. Eine Finte? Oder leitet Sebastian Brettschisser eine spektakuläre Schlussphase ein? In diesem Moment klopft es wieder an der Tür. Diesmal vehementer. Sebastian, alles in Ordnung? Du, klingst irgendwie angespannt. Sebastian erstarrt. Alles gut, ruft er mit gequälter Stimme. Ich hatte nur eine Art Verstopfung. Oh Gott, ist das peinlich, denkt er. Draußen bleibt es einen Moment still, dann hört er Karin murmeln. Okay, wenn du's sagst. Sebastian reißt Klopapier ab. Die eine Hälfte stopft er sich in die Ohren, mit der anderen tut er, was zu tun ist nach so einem Wettkampf. Er spült, zieht sich an, wäscht die Hände, reißt das Fenster auf und überlegt kurz, einfach hinauszuklettern und wegzulaufen. Da hört er den Seifenspender kichern und beschließt, sich weiter tapfer dem Kampf zu stellen. Ein Sebastian Brettschneider lässt sich nicht von einer Klobürste verarschen und schon gar nicht von einem Seifenspender auslachen. Das Bad gehört dir, sagt er nur, als er mit trotzig erhobenem Haupt an Karin vorbeispaziert.
Betthupferl. Oh mein Gott, der arme Kerl.
Es hilft nichts, da muss er durch.
Er muss durch. Wann platzt der Knoten?
Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht, ich weiß es nicht.
Keiner weiß es. Ja.
Hoffentlich bald.
Ja, hoffentlich findet der Sebastian bald eine Art Erleichterung. Ja, sehr schön. Ihr Lieben, es ist schon wieder soweit. Die Folge ist rum. Folge 15. Jubiläumsfolge sozusagen, weil 15, das ist ja schon, das ist ja die Hälfte von 30.
Absolut.
Sozusagen.
Nach Turnvater Abraham.
Genau, was? So hieß der gar nicht. Es bleibt am Ende zu sagen, hey, abonniert diesen Podcast gerne und hinterlasst, wenn ihr mögt, auch eine Bewertung, ein paar Sternchen. Wenn ihr Themenwünsche, Feedback und so weiter habt, dann dürft ihr diese gerne mit einer digitalen Brieftaube an E-Mail-Adresse podcast@himmelblau.com schicken. Und ich sage auf Wiederhören.
Pfiat euch.
Himmelblabla ist eine Produktion der Himmelblau Media GmbH. Moderation Katrin Faber und Christian Topel. Aufnahme und Schnitt Simon Gmach. Musikalische Untermalung Dominikus Fuchs. Kontakt podcast@himmelblau.com. So, jetzt ist aber Schluss. Bis zum nächsten Mal.